herzlich willkommen zur 915. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind im Hauptquartier und schauen, was so reinkommt. Bevor es ernst wird, sprechen wir noch für euch über den Film A House of Dynamite. Mit mir hier, unsere Atomrakete, das ist natürlich Robert Krüger.
Boom.
Und wir haben einen Gast dabei heute Abend. Von unserem befreundeten Podcast Nerd Talk zu uns gekommen ist der Andi.
Schönen guten Abend. Ja, und nicht zu vergessen unser Commander in Chief, Stefan.
Guten Hi. Abend. Hallo.
Der Anmoderator in Chief.
Genau.
Sehr gut. Sehr gut. Wisst ihr eigentlich, was iPhone macht, wenn du Nerd Talk versuchst einzugeben in irgendein Feld?
Nein.
Autokorrekturen macht irgendwas
draus? Autokorrektur macht mehr Aal draus. Also mehr Aal ja. Steht drin, in meinem Text steht, wir haben einen Gast vom Meer Aal zu uns gekommen, ist Andi.
Okay. Ach, du schreibst diese Dinger immer noch auf, diese Anmoderation, das ist ja nicht zu fassen.
Wenn mir sowas einfällt oder so, dann schreibe ich das auf, ja.
Fantastisch.
Meistens schreibe ich mir nur so ein Stichwort hin und ja.
Sehr gut, sehr gut.
Genau. Ja, ja, hallo Andi. Ist wieder da. Ganz spontan.
Ja,
das erzählen wir nachher, wie spontan das war. Ich könnte auch morgen. Ja, okay, dann morgen.
Genau.
Ja, wer dich nicht kennt, der sollte dringend mal, du bist jetzt vierte Mal da oder fünfte Mal schon?
Ich glaube, das vierte Mal, ne? Vierte Mal,
ja, kann gut sein, ja. Ja, genau. Und sonst podcastest du ja mit deinen zwei Kollegen im Nerd Talk drüben.
Genau, mit Phil und Micha. Und ich bin bei uns der Serienbeauftragte. Die gucken Filme, ich gucke Serien.
Du guckst aber auch, auch knallhart viele Serien.
Genau, also die Filme, die ich gucke, ich habe das immer in Letterboxd, wo ich dann sehe, Alter, habe ich im ersten Vierteljahr wirklich nur zwei Filme geguckt, aber Serien teilweise dann ein Wochenende, eine Staffel von irgendwas, das geht schon mal.
Ja, das ist krass. Also ich höre euch ja auch regelmäßig, zwar jetzt sehr zeitversetzt, weil ich irgendwie im November unterwegs bin und auch so, okay, der Andi hat wieder keinen Film, aber einen riesigen Berg Serien dabei. Okay.
Genau.
Es ist ja immer praktisch, wenn du eben befreundete Podcasts hörst und dann bespricht jemand einen Film und denkst dir so, oh, das wäre einer, den ich auch mitbringen könnte. Ich habe den Film heute Abend auch bei euch gehört und da habe ihn da dann auf die Liste gemacht, aber ich habe ihn gar nicht vorgeschlagen heute, deswegen darf der Robert ihn zusammenfassen. A House of Dynamite. Worum ging's?
Ja, um die in der Anmoderation erwähnte Atomrakete, beziehungsweise dann Atomsprengkopf drauf ist, wird gar nicht klar, aber das ist so die ernsthafte Vermutung, denn da kommt eine interkontinentale ballistische Rakete von der anderen Seite der Welt auf einem Radarschirm der USA am Anfang des Films, taucht die da auf. Und dann geht man erstmal davon aus, naja, die Nordkoreaner, die testen da wieder irgendwas. Und alle sind nur so ein bisschen irritiert, weil sie nicht so genau mitgekriegt haben, wo die gestartet ist. Irgendwo im Meer, aber so wie der Radar oder der Satellit, der das hätte genau sehen können müssen, der hat es irgendwie verpasst. Und gut, okay, jetzt müssen wir mal gucken. Und wer war das und wo landet das? Aber wahrscheinlich knallt das irgendwie da in das südjapanische Meer irgendwo. Und dann relativ schnell, sind wir in so ein bisschen in wechselnden Locations, meistens in irgendeinem Lagezentrum im Weißen Haus oder bei solchen Abfangraketen, Bataillonen, hast du nicht gesehen, irgendwas, Kanonen, Schießmenschen in Alaska. Da sind wir so die ersten Minuten, wenn das klar wird. Und dann irgendwann, so die Trajektorie dieser Rakete bestimmt haben, stellen sie fest, Einschlagswahrscheinlichkeit nahezu 100% irgendwo kontinentale USA. Wissen noch nicht genau wo, aber das kommt hier runter. Und dann, ja, fuck, okay, 16 Minuten Zeit, bis das passiert. Und der Film lässt uns dann zuschauen, wie diese ganze Reaktion des Apparats, sag ich mal, man muss es wirklich so sagen, abläuft. Und wir wohnen diesen 16 Minuten insgesamt dreimal bei. Einmal eben in diesem Lagezentrum, wo quasi der Versuch, das dann auch abzuschießen mit anderen Raketen, diese drei Kapitel haben auch Namen und eins dieser Namen ist halt Hitting a Bullet with a Bullet. Also genau dieser Versuch, mit der Rakete die Rakete zu treffen, die sich ja dann zu dem Zeitpunkt schon mit einer unfassbaren, so einer orbitalen Geschwindigkeit bewegt. Und wir sind eben in diesem Lagezentrum und sehen, wie diese ganzen Menschen versuchen, zum einen mit ihren ganz persönlichen Gefühlen dazu umzugehen. Also die haben alle natürlich irgendeine Form von Familie, irgendwen, den sie vielleicht noch Bescheid sagen oder sich verabschieden oder was auch immer, wenn sie denken, dass der sterben wird oder dass sie sterben werden oder was auch immer, wenn da so eine Atomrakete angeflogen kommt. Aber gleichzeitig eben auch dieses Professionelle, was gilt es jetzt zu tun, wen müssen wir ans Telefon kriegen, was müssen wir jetzt machen, schießen wir zurück, gegen wen schießen wir überhaupt, wenn wir nicht wissen, wo diese Rakete herkommt, und kriegen wir den Präsidenten ans Telefon? Nein, der ist bei einem Basketballspiel und all diese ganzen Dinge, die dann organisiert werden müssen. Der zweite Durchlauf, da sind wir dann in so einem Stratcom, also in diesem Armeelagezentrum, die quasi diesen atomaren Gegenschlag führen würden und so ein bisschen diese Konferenz da leiten, und der letzte Durchlauf sind wir dann beim Präsidenten, und die Dialoge können wir dann schon fast auswendig, weil die sind eigentlich die ganze Zeit in so einer Schalte, in so einer Videoschalte zusammengetackert. Und wir sehen ganz viel Leute auf Videoscreens, die sich miteinander unterhalten. Aber es fügt dann immer, wenn die Leute sich mal so kurz stumm schalten oder im Hintergrund noch irgendwas passiert, dann haben wir das im ersten Durchlauf nicht gesehen. Im zweiten sehen wir dann, wo waren die Leute vorher, wie kommen sie dahin, wie erfahren sie davon und wie das dann sozusagen das Bild so nach und nach komplettiert. Und ja, das ist im Wesentlichen das, was da abläuft. Und wenn ich jetzt mal direkt einsteige mit dem ersten Satz, ich würde sagen, das ist ein unglaublich beklemmender Film, der auf eine ganz faszinierende Art und Weise eine Stimmung erzeugt, die mich nicht losgelassen hat, den ganzen Film über. Das ist so, der hat mich sofort gehabt in einem Bann und hat mich da 2 Stunden nicht rausgelassen. Wie ging euch das?
Also ich habe ihn, glaube ich, schon vor knapp 4 Monaten geguckt, kurz nachdem er rausgekommen ist, weil ich dachte, oh, das ist ein Film von Catherine Bigelow, die hat einen meiner Lieblingsfilme, The Hurt Locker, gemacht, also da weiß ich, die kann was, und es fällt mir jetzt schwer, wirklich so genau zu sagen, was da für Szenen sind. So einige Fragmente habe ich noch, aber ich muss sagen, dafür, dass ich mich da auf den Film eigentlich so gefreut habe, ist nach 4 Monaten echt nicht so viel hängen geblieben. Es war für mich eigentlich mehr so eine relativ nüchterne Beschreibung von dem, ja, wir haben zwar viele Pläne, aber irgendwie ist jetzt alles scheiße. Irgendwie so, wo man so denkt, ja, das hätte man ahnen können. Hat so ein bisschen was von, ja, wir machen hier Hochwasserschutz und dann kommt das Ahrtal und ja, das Ding, ja, weiß ich nicht, ne? Dann steht man davor und weiß dann irgendwie trotzdem nicht zu handeln. Aber es hat mich irgendwie so auf dieser menschlichen Ebene nicht so wirklich abgeholt, weil es halt alles Verwaltungsangestellte und Präsident und so weiter waren. Aber mir fehlte da vielleicht so ein bisschen so dieser Human Touch, wie man das vielleicht bei 2012 oder so hatte. Ne, dass da so normale Menschen waren, wie die mit so einer Situation umgehen, aber gut, war nun ja auch nicht Thema des Films. Ne?
Fandst du nicht? Ich fand das gerade das Starke, dass das so durchgekommen ist, wie die dann immer so mal aus dem Raum gegangen sind und dann doch noch privat telefoniert haben, um entweder Leute nochmal zu hören oder zu warnen oder irgendwie Informationen nach draußen zu geben und dann wieder versucht, professionell zu sein, und ist ja auch nicht richtig geschafft haben und sich, ja, schwer kämpfen mussten.
Mhm. Ja, ging mir auch.
Also was man dem Film natürlich zugute halten muss, du hast wirklich die ganze Zeit das Gefühl, so könnte es tatsächlich sein, ne? Im Vergleich jetzt zu sowas wie 2012 mit gigantischen Monsterwellen, whatever. Klar, das ist nicht, aber hier denkst du wirklich, okay, wie wäre es, wenn die Leute einfach morgens zur Arbeit gehen, sich da in der Sicherheitsschleuse einchecken, kommen mal an den Arbeitsplatz und merken, ach du Scheiße, hier ist gerade richtig was los.
Ja. Das, worauf wir die ganze Zeit geübt haben, ist jetzt ernst, und
genau,
du bist dann in dieser Paniksituation und hast alles vergessen.
Genau, ja, was machen wir denn jetzt?
Genau, dieses, auch der Präsident selbst, ne, der von Idris Elba hier gespielt.
Fand ich so lustig, geil, ey.
Dass Idris Elba hier so den Top-Build-Cast ist und dann erst in diesem dritten Durchlauf überhaupt das erste Mal zu sehen ist. Und ich dachte mal, wann kommt er denn jetzt?
Das war denn
der nächste General, der durch die Tür kommt, das ist er bestimmt. Ah, nee, wieder ein anderer. Und genau. So, okay, und dann irgendwann so, ja, der Einzige, der noch übrig bleibt, ist ja der Präsident. Es muss jetzt der Präsident sein. Ich hatte es vorher nicht nachgeguckt, welche Rolle er spielt. Ja, und auch da, ne, da gibt's ja auch so, es gibt eine so eine Szene, wo er sich irgendwie mit dem Verteidigungsminister am Telefon, der übrigens auch von Jared Harris gespielt wird, ganz fantastisch, darüber unterhält, so nach dem Motto, da zu diesem ganzen Thema hatte ich kein Briefing bekommen, so nach dem Motto, man geht davon aus, dass wir die ganze Scheiße haben, dass wir das nie benutzen müssen, ne, so nach dem Motto, und er hatte irgendwie Briefings zu, was weiß ich, wenn irgendeiner, wie was, wenn ein Supreme Court Judge stirbt und den er als nächstes nominiert, lehnt ab und dann will der andere Typ den Job doch wieder haben oder irgendwie so ein lustiges Szenario stellt er dahin. Dazu hatte ich 5 Meetings und zu diesem Atomkriegzeug nur 1. Jetzt soll er die Entscheidung treffen, ob er die Welt in Schuld und Asche legt. So. Ja. Und eben gerade vorher hat er noch irgendwie so Wahlkampf, irgendwas, bla, ich muss hier mit Basketball, mit Mädchen und das nächste Termin ist irgendeine bekloppte Budgetsitzung irgendwo und danach noch Pressekonferenz und dann ist der Tag fertig, so ungefähr war irgendwie sein Zeitplan.
Das fand ich auch geil, wie die das gemacht haben am Anfang, wenn sie da seinen Tag erzählen und das ist so ein belangloser Tag eigentlich. Du weißt natürlich auch in dem Moment, wo du den Film anschaltest, wie der Tag jetzt so weitergehen wird, dass es eben nicht normal ist und diese Normalität am Anfang, das war schon so aufregend. Mhm. Das ist echt.
Ja, und die ganze Zeit schon immer die Kamera auf diesem Offizier, der ihm diesen Atomkoffer da, diesen Nuklear-Football oder wie sie den immer nennen, ja, was mehr so eine Aktentasche ist, hinterher trägt und der ja normalerweise ja dann irgendwie eine Figur im Hintergrund wäre, der sitzt da immer irgendwo in der Ecke und hat so eine Tasche dabei, aber davon gibt's im Zweifel viele, da sind ja auch ein Haufen Secret Service Leute, die auch alle irgendwas rumschleppen und die Kamera ist irgendwie so immer bei ihm, wir sind beim Präsidenten, aber wir sind auch irgendwie bei diesem Typen und wir wissen natürlich alle, warum der diesen Koffer da hat, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt dann schon im dritten Durchlauf dieses Films sind und diese Szenen alle schon irgendwie gesehen haben oder zumindestens wissen, was der später alles sagen wird zu bestimmten Zeitpunkten. Wir haben seinen Namen schon ein paar Mal gehört, wir haben seine Stimme schon gehört in dieser Schalte und wissen das alles schon. Und jetzt siehst du mal, wie den sein Alltag sozusagen ist. Der sitzt da so ganz doof rum, wollen sie noch was zu trinken? Nein, nein, alles gut. Und dann sitzt er da bei dieser Sekretärin vorne im Raum und wartet einfach, weil ja auch den sein Job ja im Normalfall mega wichtig, aber halt mega langweilig, weil der hat ja im Idealfall wirklich seine gesamte Karriere nichts zu tun. So, es ist ja jetzt die letzte.
Die hatten wahrscheinlich alle bisher nichts zu tun.
Genau. Ja, genau. Und dann hat er ja auch nur irgendwie, er redet ja dann mit diesem Secret Service Typen, wie lange haben sie noch, bis sie abgelöst werden, weil dann macht diesen fürchterlich langweiligen Job irgendein anderer.
Genau.
Und das ist diese Beklemmung und dieses, wie wir es vorhin, oder wie Andi, du es gesagt hast, sind so Verwaltungsangestellte, genau das ist es ja. Mhm. Die haben alle irgendeinen Job, ja, die eine leitet irgendein Lagezentrum und die nächste ist irgendwie, ach, diese Expertin für Nordkorea, die irgendwie auf dem Reenactment von dem Battle of Gettysburg ist und da irgendwie die ganze Zeit um sie rum so Platzpatronen knallen und die am Telefon so, ich hab heute frei, so, was wollen sie von mir heute, ja? Also, ja. Nee, ist scheiß ernst jetzt gerade. Bitte am Telefon.
Hier ist der Präsident.
Genau. Und das sind so Sachen. Natürlich, das würde genau so passieren. Natürlich bricht der Atomkrieg nicht aus, wenn der Präsident schon im Bunker sitzt und 20 Berater alle im selben Raum sind und die Akten schon mal aufgeblättert haben. Was ist eigentlich unsere Doktrin? Was machen wir jetzt? Wie geht's hier vor? Sondern das passiert natürlich, wenn die Nordkorea-Expertin gerade im Urlaub ist und der Präsident auf irgendeinem scheiß Basketballspiel, der andere Typ, dieser NSA-Typ liegt gerade mit zu viel Propofol beim Proktologen und hat den Finger im weiß ich nicht wo. Und all diese ganzen kleinen Mishaps, so, natürlich wäre das genau so, ja. Natürlich gibt's da einen Vertreter, aber der Vertreter sitzt gerade im Taxi oder fährt irgendwie mit dem Auto irgendwie durch den Stau und ist fast da, aber noch nicht so ganz und
rennt dann immer rum.
Vom Handy rennend zu der Konferenz dazu und ist dann im Funkloch blöden und dann blökt ihn der Sicherheitsbeamte vorne an der Tür an, der natürlich nicht weiß, dass hier gerade National Emergency ist und er jetzt mal gerade das mit der Sicherheit vielleicht kurz mal den einfach mal durchlassen sollte, darf er ja aber nicht, also musste er auch Schuhe ausziehen, Gürtel weg und Handy abgeben und so, was natürlich alles, das das ist so gut gemacht, wie diese ganze Scheiße sich aufeinander stapelt, während dieser Timer tickt. Und der Film macht es so unfassbar, der drückt dir das so drauf, so fühlbar, aber gleichzeitig so nüchtern und so bürokratisch irgendwie. Und das fand ich eine ganz faszinierende Stimmung, die der erzeugt hat.
Ja, doch, du kriegst mich. Also es ist auch, also bei manchen Szenen bin ich mir so ein bisschen uneinig. So ganz zum Schluss, wo dann der Präsident hier mit dem Mann, der ihn dann mit dem Koffer immer begleitet, da so ins Gespräch geht, wo es dann so, ja, haben Sie Kinder und ne, was machen Sie und wo ich dann denke, ja, das ist jetzt so ein bisschen belanglos. Irgendwie brauche ich jetzt hier ein bisschen mehr Drama, so ein bisschen Sirenengeheul und Leute in Panik, aber das war ja gar nicht. Und dann überlegst du und denkst dir, ja, wenn sowas wirklich mal passieren würde, wahrscheinlich würdest du es einfach nur daran merken, dass irgendwann innerhalb von wenigen Minuten ganz viele weiße Rauchstreifen am Himmel sind, die links und rechts quer über den Horizont fliegen. Man weiß es nicht. Also man wird sich auf alle Fälle dessen bewusst, was da passieren kann und wie schnell sowas eskalieren kann. Das gibt dem Ganzen natürlich so einen gewissen Thrill. Aber ich glaube, mich hat damals nachhaltiger The Day After tatsächlich beeindruckt. Da war ich natürlich auch noch ein Kind und da war auch noch die Mauer oben. Da gab's noch den Warschauer Pakt. Und da war das alles noch so ein bisschen greifbarer. Aber da hast du dann eben auch so normale Menschen. Wie gehen die damit um, dass da jetzt die Atombombe fällt? Und hier war das so ein bisschen verstrombergisiert, ne? So, ja, hier, wir machen hier ein Meeting, holen nochmal da einen ins Teams rein und der soll nochmal was dazu erzählen, wir versuchen den nochmal zu erreichen. Das hatte eher so ein bisschen was von House of Cards oder so, aber nicht so von Atomkrieg und wir müssen alle sterben. Vielleicht ist es deswegen einfach, dass er mir nicht so nachhaltig in Erinnerung ist, aber so ein paar Szenen blitzen dann doch tatsächlich auf, gerade so auch der Präsident. Nee, der Außenminister, genau, der hat ja irgendwie eine Tochter, ne? Und mit der war irgendwas telefoniert oder was?
Der ist ja Verteidigungsminister gewesen.
Genau, richtig. Und das nimmt einen dann doch so ein bisschen mit, was da passiert. Aber wie gesagt, so nach 4 Monaten könnte ich nicht mehr sagen, was denn da jetzt so genau. Ich muss jetzt wirklich so große Konzentrationsarbeit leisten, um mir einzelne Szenen wieder vor Gesicht zu führen.
Sehr gut, dass du hier extra auftauchst, um so spät am Abend noch Konzentrationsarbeit zu leisten für uns. Ist mir sehr zu schätzen. Ja, Stefan?
Ja.
Ich dachte, als ich den ausgesucht habe, dass es so voll dein Ding ist, so.
Ja.
Weißer Haus hinter den Kulissen oder so, ja, dann diese Zusammenarbeit, Stratcom, NSA, CIA hatte jetzt nicht so viel zu tun, aber die ganzen Militärsachen und so, das ist doch so.
Ja. Das ist schon, und ich finde auch diese noch nicht so oft gesehene Erzählart, eben es aus 3 Perspektiven die gleichen 18 Minuten in 30 Minuten jeweils zu erzählen. Das fand ich ein bisschen ulkig, aber gut.
In 30, das ist sehr lustig.
Mach doch einfach 30 Minuten. Ja, das fand ich schon gut und ja, es ist natürlich schon die Art Filme, die ich gerne sehe, aber ich fand es auch unfassbar beklemmend. Also, das ist diese Situation, auch wenn man sich vorstellt, man ist da und weiß, was passiert und gut, die saßen jetzt in Washington oder so, da bist halt dann vermutlich nicht im Fallout-Radius direkt, aber wer weiß, was als nächstes kommt, ist ja irgendwie komplett unklar, auch abgesehen von der Reaktion des Präsidenten und so. Und das war sehr beklemmend. Wobei ich mir dann überlegt habe, die schießen ja eine Rakete auf eine Stadt ab. Warum sollten die dann aus allen Löchern zurückfeuern? Es wird ja gar nicht ihr Arsenal und ihr Militär angegriffen. Das heißt, es wird nichts geköpft, es wird nichts, also irgendwie beheadet, dass irgendwie die Militärführung weg ist oder sonst irgendwie, sondern die ganzen Strukturen sind noch da, die ganzen Systeme sind noch da, die ganzen Abschussrampen, außer vielleicht die jetzt direkt von der Stadt getroffen werden. Dass überhaupt darüber diskutiert wurde, zurückzuschießen länger, fand ich irgendwie.
Das habe ich auch nicht. Das hat der Film so ein bisschen abgekürzt. Das habe ich mich auch im Nachgang gefragt. Ne? Es gibt einmal gibt's so kurz die Diskussion. Wir warten das jetzt ab. Vielleicht zündet der gar nicht. Oder vielleicht ist da ja gar kein Sprengkopf drin. Oder wenn der Sprengkopf drin ist, vielleicht hat er eine Fehlfunktion. They do that sometimes, heißt es dann.
Haben wir gesehen, wie es aussieht.
Ja. Und dann hast du natürlich noch den kinetischen Einschlag, aber ich meine, der macht dir dann ein Haus weg und weiß ich nicht, 100 Leute im Worst Case oder so, aber eben nicht 10 Millionen Leute. Und das war auch so mein Gedanke, dass ich dachte, okay, das, was passiert dann, was wäre dann die politische Folge, wenn die Welt zuschaut, wie die Amerikaner ohne irgendeine von außen erkennbare Reaktion eine Großstadt sich auslöschen lassen und dann, weiß ich nicht, vor die Presse treten und sagen, Ladies and Gentlemen, hier Stadt XY ist weg, wir wissen noch nicht so genau, wer es war, wir melden uns, wenn wir mehr haben. Dann passiert ja auch, also, aber ich glaube, an dieser Frage ist der Film einfach nicht interessiert.
War ja nach 9/11 auch so.
Ja, genau, aber da hatten sie ja keine Handlungs-, also in dem Sinne.
Sie konnten nicht direkt zurückschießen, ja.
Sie konnten nicht direkt zurückschießen, aber hier war es ja genauso, sie konnten auch nicht direkt zurückschießen, genau. Weil sie ja auch nicht wissen von wem überhaupt.
Genau, und das auch hat diese, ja auch nach 9/11 hat es ja auch eine Zeit lang gedauert.
Genau, um genau und uns hat man ja in der, ich weiß nicht, im Kalten Krieg war immer so dieses Narrativ von, da gibt's so ein rotes Telefon, das steht da so im Oval Office und da muss man faktisch nur den Hörer abheben und dann ist irgendwie Gorbatschow auf der anderen Seite am Apparat, so, ja. Und es schien alles überhaupt nicht zu funktionieren. Also irgendwie ein, verdammt, es gibt so einen Satz, der kam auch mehrfach, weil kommt ja alles mehrfach in diesem Film. Wir haben den russischen Außenminister am Telefon, aber wir können die Calls nicht mergen. Und dann denkst du so, what the flying fuck ist da los? Kann man bitte diesen Techniker, der dafür zuständig ist, das verkackt zu haben, an meinem Kopf an der Wand hauen?
Wer weiß, wo der Außenminister angerufen hat.
Ja, aber
weißt du, wenn
so jetzt der Motto, Außenminister ja, bei deiner Frau Leitung, auf dem Handy geben Sie anruft? Mir die Telefonnummer, ich rufe sie aus der Konferenz wieder zurück. So, warum geht es nicht? Was ist da los?
Keine Ahnung.
Oder warum kann der nicht direkt mit dem Präsidenten telefonieren? Warum muss der Präsident kann die ganze Zeit mit dem Satellitentelefon in diesen Joint Calls darum, aber irgend so ein NSA-Hampelmann, der Vertreter vom Vertreter ist, muss mit dem Präsidenten, mit dem Außenminister von Russland verhandeln, der noch nie irgendwie internationale solche Gespräche geführt hat. Warum kann er nicht einfach den US-Präsidenten anrufen und die unterhalten sich miteinander? Und warum muss es der Außenminister von den Russen sein? Warum ruft da nicht auch der Präsident an? Also verstehe ich nicht, warum
die... Weil die gerade alle untereinander reden. Es schien ja schon so... Ja,
weil wahrscheinlich der russische Präsident gerade irgendwo auch ein Basketballspiel begleiten muss. Oder ist halt gerade nicht erreichbar, ne?
Ja, der war gerade bei seiner Frau und durfte nicht gestört werden. Ja, das genau. Also das ist so ein Pile of Mishaps, so, die einfach irgendwie, das stapelt sich alles aufeinander und es ist eben nicht so, wie man sich das so in naiver Weise vorstellt, dass die immer alle zu jeder Tages- und Nachtzeit alle verfügbar und alle ready sind, um sich mit so einer Weltkrise auseinanderzusetzen, sondern dass es eben auch wirklich zur Unzeit kommen kann. Und das peilt der Film hier so aufeinander.
Aber es macht es auch irgendwie glaubwürdig, oder?
Ja, total. Das ist ja das Krasse.
Also jeder, der mal in der Firma irgendwas versucht hat zu arbeiten, ja, weiß genau, wie das läuft, oder?
Ja.
18 Minuten, Arbeitsgruppe haben wir keine Zeit für, oder? Mist, Mist, Mist. Ja, genau.
Kann man ja einen Chef anrufen?
Nicht mehr weiter weiß, dann was. Gründest einen Arbeitskreis.
Der Chef hat heute seine Lifestyle-Teilzeit.
Werfen wir gerade alle unsere Firmen unter den Bus? Okay, kein Problem. Ah.
Nicht, vielleicht nicht.
Nee, nein, nicht. Zu viel Stromberg geguckt.
Genau.
Bei uns läuft das ganz anders.
Wir haben
ja
nicht gesagt, ob past oder present. Von daher, wir haben das alles schon mal erlebt. Ne?
Ja.
Ja.
Ach ja.
Das, also ich mochte den. Mal Knopf dran.
Ja.
Ja, schlecht fand ich ihn auch nicht.
Noch kurz über Rebecca Ferguson sprechen. Die fand ich auch so grandios. Ja. War die in der ersten, als Captain in der ersten Runde sozusagen.
Genau. Die wirkte so ein bisschen wie die eigentliche Hauptdarstellerin, aber dann,
ja, leider
als dann die Struktur Runde des Films gibt. Klar wurde und sie dann auf einmal weg war, wusste man dann, okay, nee, das ist anders gedacht, das ist hier
so. Ja, nee, das fand ich also so stark. Ja. Irgendwie, also Rest auch gut. Idris Elba sehe ich eh gern. Und ist euch aufgefallen, Idris Elba und Jared Harris, also die beiden Vertreter der amerikanischen Regierung, sind beides Briten? Wie sich das gehört.
Besser ja. Ist.
Jared Harris, wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche gesagt, Expanse-Alumni. Habe ich sofort gedacht, er ist wieder Terrorist, aber nein, er war diesmal Außenminister. Verteidigungsminister. Auch dieser Wutanfall, wie diese Rakete da für 50 Millionen oder 50 Milliarden, was das System gekostet hat, so das kauft man hier für 50 Milliarden. Ich dachte, wir haben diese Scheiße damit. So regt sich da auf. das ist also diese Liste von Mishaps. Ist echt. Ja, nee, aber Rebecca Ferguson auch wirklich gut, wie sie das spielt, dieses sich ja, so diese Sorge im Privaten und gleichzeitig dieses knallhart Professionelle, was sie versucht, nach außen weiter aufrechtzuerhalten, was ihr dann aber zunehmend auch schwerfällt, wie es jedem schwerfällt, auch dem Typen, der daneben ihr arbeitet. Und es sind so viele kleine Sachen, Leute, die dann alarmiert werden und die da evakuiert wird, die war so ein bisschen unterrepräsentiert dann. Da haben wir irgendwie nur gesehen, dass sie irgendwie designated Evacuee ist, aber was dann passiert so, die taucht ganz am Schluss noch einmal auf, aber irgendwie so richtig warum, wieso, weshalb, haben wir da auch nicht mitbekommen, diese von dieser FEMA-Behörde.
Hm.
Aber auch da so diese kleinen Szenen, die so passieren, wenn die Leute dann so eine Information bekommen, die sie aber nicht an die große Glocke hängen dürfen, weil sie irgendwie zu schweigen verpflichtet sind, wenn sie da irgendwie, das heißt, so hier ist noch nicht für die Öffentlichkeit. Und dann musst du irgendwie Dinge tun, aber alle Leute um dich rum schauen dich an, wie, was machst denn du hier?
Das ist krass.
Das ist krass, ja. Also mit mir hat er was gemacht. Und ich weiß, klar, ich kann jetzt, hab die Perspektive vom Andi nicht. Ich weiß nicht, was in 4 Monaten ist, ob ich dann zurückdenke, wenn ich irgendwie den Namen von dem Film höre und denke, naja, alles vergessen. Mag sein, ja. Gibt ja auch noch irgendwie diese Szenen mit diesem Bomberpiloten, die werde ich sicherlich schnell vergessen haben, weil die ist irgendwie so ein bisschen beiläufig, die haben ja nur 2 Sätze, die Jungs, aber
ja, aber irgendwie, was soll das? Also hätte man ja auch schneiden können.
Die hätte man vielleicht schneiden können, aber ich glaube, es ist halt auch so, das sind die am Schluss auf den Knopf drücken müssen, gell? Du hättest jetzt da noch 10 weitere Szenen, der Typ im U-Boot und weiß ich nicht, was alles einbauen können. Sie haben sich halt für so eine Bomberbesatzung entschieden, weil das halt recht, da musst du nur 2 Charaktere vorstellen und der Film macht es ja schon sehr ausgiebig. Charaktere, die später irgendwann handeln, werden anfangs vorgestellt, egal wie klein die Rolle ist.
Mhm.
Du hast diesen einen Typen, der mit seiner Frau telefoniert bei diesem Alaska-Abwehrzentrum und da irgendwie mit seiner Frau sich nicht einig ist und dann plötzlich da reingeworfen wird. Und du hast diesen Bomberpiloten, der irgendwie dieses Kuscheltier für sein Kind mitbringen will. Also egal, ob der am Ende quasi dem relevanten Part des Films nur einen Satz zu sagen hat, die werden etabliert, die Figuren, und haben irgendwie wenigstens so eine minimal Verankerung im Leben und in dieser Welt. Da geht eine Menge Zeit drauf, da gebe ich dir recht. Aber dieser Moment, wenn die dann diesen Befehl kriegen in dem Bomber und also sozusagen die Vorautorisierung, so nach dem Motto, das nächste, was wir jetzt nur noch sagen, ist Feuer quasi. Und autorisiert ist das alles schon. Und die beiden gucken sich dann an, so wenn der jetzt durchkommt, dann hören sie einfach auch auf, sich zu unterhalten. So, ja, I know my job oder so, sagt der andere dann.
Mhm.
So, da reden sie dann gar nicht mehr weiter, so. Wir drücken dann auf den Knopf, wenn die das jetzt sagen. Ja, autorisiert ist es ja schon. Aber das ist auch so eine Situation, die sitzen da drin so, wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, dann drückt natürlich irgendwo in Russland auch einer auf den Knopf und danach ist halt Inferno. Das wissen die alle, das haben die abgespeichert und klar, das gehört irgendwie zu ihrem Training dazu. Das ist irgendwie, ja, ihr merkt schon, ich kann nicht aufhören zu reden. Dieser Film macht was mit einem, finde ich.
Ja, der lässt einen nicht locker.
Er lässt einen echt, ja, hält einen.
Ja, und das ist Catherine Bigelow, sowas kann die. Das war bei Hurt Locker auch nicht anders.
Ja, und hier ist es halt vor allem diese persönliche Betroffenheit, ne? Du weißt, da ist irgendwie was vielleicht passieren kann. Du hast es nicht unter Kontrolle, aber es kann dich sehr, sehr wohl betreffen, wenn es denn mal so sein sollte. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, doch nochmal so einen besonderen Thrill im Gegensatz zu jetzt The Hurt Locker, wo es um posttraumatische Belastungsstörungen von irgendeinem Soldaten geht.
Ja. Ja, und ich meine, jetzt haben wir ja gerade sowohl in der Ukraine als auch im Iran und im ganzen Nahen Osten fliegen ballistische Raketen. Da sind zum Glück keine nuklearen Sprengköpfe drauf, aber es sind nichtsdestotrotz ballistische Raketen, die sich nicht so gut wirklich abfangen lassen, wie wir ja immer und immer wieder sehen. Das heißt, das Thema ist, auch wenn der Film jetzt schon 4 Monate alt ist und jetzt diesen Konflikt wahrscheinlich da gemacht vor noch längerer Zeit, aber die Ukraine war da ja schon präsent. Ist dann zwar hier so ein eher klassisches Szenario mit kalter Krieg zwischen den Großmächten, wobei jetzt Nordkorea dann auch immer irgendwie als Verdächtiger mit reingerührt ist. Aber lässt es ja so offen. Und ich finde auch, das Ende ist clever gemacht, weil dann passiert genau das, was jetzt hier gerade quasi in diesem Podcast passiert. Man hat irgendwie Redebedarf. Der Film lässt am Ende ganz viele Themen offen und hat sich halt mit dem befasst, womit er sich befasst hat. Konsequenzen und so weiter will der Film, glaube ich, gar nicht. Das ganze Fallout im wahrsten Sinne des Wortes und im politischen und übertragenen Sinne, dafür interessiert der Film sich nicht. Dafür gibt's The Day After und diese ganzen anderen Filme, die sowas betrachtet haben. Aber er regt genug Gedanken an, dass du dann sagst, okay, da muss ich jetzt mal drauf rumkauen, was ich da gesehen habe.
Das stimmt. Ja, also
Stefan. Letzte Worte genau, Stefan, oder Punkte?
Komm, sag du was.
Nö, also ich denke, wir haben alles gesagt. Oder? Andi, du wolltest eben, glaube ich, noch was sagen.
Nee, also ich wäre jetzt auch so weit, dass ich sagen könnte, wie viele Punkte er bei mir kriegen würde.
Ja, dann mach das doch.
Da wäre ich jetzt auch. Ich würde ihm, denke ich mal, 7,5 Punkte geben, weil es grundsätzlich kein schlechter Film ist, aber vielleicht lässt sich ihm einfach so ein bisschen an, dass er mich nicht ganz so gecatcht hat wie andere Filme von Catherine Bigelow, von denen ich immer erstmal ausgehe. Das sind auf alle Fälle Filme im 8er, 9er Punkteniveau. Und das hat er für mich nicht ganz erfüllt. Aber in der Zeit des Films war ich auch ziemlich gefesselt. Aber wie gesagt, nachhaltiger Eindruck jetzt so in der Nachschau, nicht mehr so viel von übrig.
Ich gehe mit 8,5 Punkten. Mich hat er auch krass gefangen, krass mitgenommen, sehr aufregend, sehr viel zum Nachdenken gehabt, auch im Anschluss. Und ja, guter Film, gut gemacht. Auch, da haben wir jetzt gar nicht so richtig drüber gesprochen, auch so Kameraarbeit, die Kamera ist super nah dran, wackelt natürlich ein bisschen. Ich habe es nicht auf dem Fahrrad geschaut, vielleicht wäre mir dann auch schlecht geworden, aber ging beim Sitzen. Das
Wackeln hat mich auch genervt ein bisschen.
Es war so ultra nah dran in manchen Situationen, so als würde man mit da rumstehen und schauen, aber dann machen die Augen es halt gerade, wenn man dabei steht, weil selbst wenn ich wackel, macht mein Gehirn, dass es das Bild gerade ist. Und ja, nee, 8,5 Punkte, sehr beeindruckend, sehr beklemmend. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, bevor man ihn schaut, weiß, dass man einen Film bekommt, der so in drei Teilen, also mir hat es auf jeden Fall geholfen, dass ich das wusste, in quasi dreimal das Gleiche, was wir jetzt auch schon gesagt haben. Und auch das Thema Auflösung ist übersichtlich, sag ich mal.
Ja, ich schließe mich direkt deinen Punkten an, Stefan. Ich gebe auch 8,5, genau mit denselben Sachen, die du gesagt hast. Genau dieses Dabeisein, das kriegt die Kamera ganz toll hin. Man hat wirklich das Gefühl, man ist mit im Raum. Man ist mit in dieser Videokonferenz. Man ist mit dem Präsidenten mit im Auto. Man hat einfach das Gefühl, man sitzt da so gegenüber. Oder in diesem Marine One Hubschrauber. Das wird sehr direkt und intim eingefangen. Genau. Ich fand's auch einen tollen Film. Ich habe jetzt meine Punkte für Hurt Locker gerade nicht vor Augen und ich auch 9. Bei der Hurt Locker, das ist ja viele, viele Jahre her.
9, Folge 88 des Sneakpots.
Ja, das meine ich mit viele, viele Jahre her.
2009.
Ja, okay. Genau, da weiß ich noch, den haben wir im Kino gesehen damals und der hat mich auch richtig wuchtig gepackt. Vergleichen könnte ich das jetzt nicht, da müsste ich den anderen wahrscheinlich nochmal gucken. Das ist, wie gesagt, liegt zu viel Zeit dazwischen. Aber ja, so 8,5. Fand ich gut.
Okay. Haben wir den taktisch eingekreist?
Ja. Und strategisch war das in diesem Fall.
Wir sind auch noch gar nicht beim Dead Joke der Woche.
Nee, ich fand, das war jetzt einmal nur so ein Militär-Lingo-Kommentar.
Okay. Zeit für die Droge der Wahl. Ich würde kurz Eis holen gehen. Aber ihr könnt ja schon mal. Ich habe gesehen, der hat schon eingetragen.
Ja.
Ja, dann schließe ich mich dem Andi an. Leg mal los, was trinkst du?
Boah, ich habe hier ein gutes, frisch gezapftes Leitungswasser.
Fantastisch. Genau das habe ich heute auch, ein frisch gezapftes Leitungswasser. Weil hier war vor Beginn dieser Sendung, war hier eine Menge Stress in der Family. Mein Sohn hat heute hier den totalen Meltdown hingelegt und meine Tochter hat heute irgendwie Nachrichten, also Kindernachrichten-Logo gesehen zu dieser ganzen Iran-Krise und das hat sie auch sehr mitgenommen und das zu Bett gehen war eine längere Katastrophe und dann kam ich dann irgendwie aus diesem ganzen Stress hinten raus, auch meine Frau hat dann noch übernommen und so, das ist alles noch nicht ganz zu Ende gewesen, aber wir haben uns dann da abgetauscht. Und dann kam ich da raus und dachte so, und jetzt hole ich mir Alkohol und knall mir den mit euch in der Sendung rein, es fühlt sich falsch an. Also habe ich das heute mal gelassen und habe eine Flasche Wasser vor mir stehen. Auch Leitungswasser.
So ist recht. Gezapft.
Genau wie bei dir.
Genau.
Okay.
Bestes Wasser aus dem Harz.
Ja, aber auch
so, Stefan, was hast du zu bieten? Auch,
sorry, jetzt habe ich hier drüber gequatscht nochmal.
Oh Gott, nee.
Ich sag, die haben auch in dem Film vermutlich nicht viel anderes als Leitungswasser getrunken oder irgendwelche Sodas, die sie sich aus dem Automaten geholt haben.
Ja, Kaffee aber, doch dauernd irgendwie.
Oder Kaffee, genau, ja, aber Alkohol war da jetzt auch nicht viel am Start.
Ja, aus diesen, also das ist auch so ein bisschen seltsam, oder? Da sind sie in irgendeinem Büro, gibt's bei euch im Büro immer diese Pappbecher mit Deckel drauf und so, wenn ihr euch Kaffee holt? Da gibt's auch Tassen, oder?
Ja, natürlich.
Ist das ein Filmding oder ist das ein Amerika-Ding?
Ich glaube, die Menge an Einweggeschirr, die in Amerika unterwegs ist, machen wir uns nicht klar. Also ich sehe da immer wieder Videos, wo ich denke, das können die nicht ernst meinen. Ich war noch nie drüben, von daher, ich kann das nur aus Video, wie du, Stefan, du warst ja schon mehrfach dort. Mhm. Aber das, was ich in den Videos sehe, ist einfach ein Ausmaß, das ich mir nicht hätte vorstellen können. Und selbst wenn das sozusagen rausgepickt ist, die Tatsache, dass man das so rauspicken kann, allein ist schon ein Skandal.
Ja, naja gut, wenn du als Tourist da drüben bist, ist natürlich was anderes. Da bist du halt drauf angewiesen, was sie dir geben. Und ich denke auch, wenn du hier in Deutschland irgendwie als Tourist unterwegs bist und To-Go-Sachen hast, was du ja dann öfter hast.
Ja, aber das waren so Sachen aus Restaurants oder aus so Schnellrestaurants oder so, wo du dann, auch die Chinesen, die dann teilweise irgendwie, wo man dann so Dinge, die man irgendwo im Restaurant kriegt, kriegst dann deinen Teller und dein Besteck und das, also jetzt nicht in so einem High-Class-Restaurant, sondern sowas an der Straßenecke und das ist dann eingeschweißt in Folie, das musst du erstmal auspacken. So, da, oh, weiß ich nicht, für so eine Simulation oder so eine Sache von wegen, ja, ist frisch, ist sauber, ist eingeschweißt, guck. Damit musst du keine Sorge vor Kontamination haben, wo man dann echt so, ja, bei einem abgewaschenen Teller muss ich das auch nicht haben. Also, gib mir einfach einen abgewaschenen Teller. Aber,
das ist halt die Frage, wo du herkommst.
Also, ja, genau. Nee, aber es ist halt auch dann wieder so Mengen von Plastik, wo wir sagen, da krieg ich so ein Zittern, wenn ich das sehe. Muss das denn sein?
Ja. Okay, ich wollte aber über mein Getränk reden. Ich habe ja letzte Woche schon aus einem sehr schönen Pressglas. Also eigentlich ist es mein Glas für so Tea Punch und sowas, was so ein bisschen so zusammengeworfen ist, aber hier habe ich jetzt mir.
Das muss so ein bisschen räudig sein, so ein Tea Punch Glas,
ne? Ja, genau so. Und das Glas habe ich aber jetzt aus dem Schrank gegriffen und habe mir da quasi eine Art Reverse Manhattan Brooklyn Variante reingemacht, so das, was ich ja eh gern trinke, viel Wermut, ein bisschen Orangenlikör, ein bisschen Maraschino, ein bisschen Roggenwhisky und Sexy Bitters, dachte ich mir, wenn du Andi zu Besuch ist, dann kannst du die auch mal nehmen. Und ja, und zwei Tropfen Saline Solution, also quasi Salz, um das so ein bisschen abzubalancieren. Das ist sehr rund geworden dafür, dass ich ihn so ein bisschen Freestyle, also gemessen, aber mir immer spontan erst beim Eingießen überlegt, wie viel ich denn jetzt von den einzelnen Zutaten reinmache. Und ist einfach ein sehr schöner Drink, diese Varianten mit viel Wermut und wenig 40% oder 50% in dem Fall Spirituose. Ich finde, da hast du halt die gleiche Menge an spannenden Aromen und es lallert einem nicht so den Kopf zu. Deswegen, das trinke ich immer sehr gerne. Cheers.
Sehr schön. Ja, hau rein.
Prost.
Das klingt gut. Mhm. Dann haben wir ja vorhin gehört, dass der Andi im Nerdtalk der Serienbeauftragte ist. Und dann lassen wir ihn diese Rolle doch jetzt hier auch mal übernehmen. Du hast eine Serie gesehen.
Genau. Also ich habe viele Serien gesehen, aber da sind nicht viele wirklich erwähnenswert. Ich sage mal, ich habe im Januar, Februar 2 Staffeln von Love is Blind geguckt. Schande auf mein Haupt, da möchte ich nicht drüber sprechen. Das ist mein Guilty Pleasure, den mir meine Frau irgendwie angefixt hat. Nee, ich bin momentan auch wieder treuer Abonnent von Apple TV, genauso wie Stefan. Und ich bin auch drauf reingefallen, dass die Serie Hijack in der zweiten Staffel irgendwie wöchentlich erscheint.
Ah,
und hatte die erste Folge geguckt und dachte dann, verdammt, das war nur eine Folge und jetzt musst du so lange warten, bis die Serie komplett da ist. Also ich leide mit dir, aber für die Übergangszeit kann ich bei Apple TV auf alle Fälle die Serie Dark Matter empfehlen. Okay, deutscher Untertitel Der Zeitenläufer. Das ist was für Leute, die was mit dem Film The Butterfly-Effekt anfangen können, der ja nur auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist.
Ja.
Bei Butterfly-Effekt ging es darum, so eine Art, was wäre wenn, wenn irgendwo im Leben man eine andere Biegung genommen hätte, wie würde sich das Leben weiterentwickeln? So ein bisschen so ein weiterentwickeltes Zurück in die Zukunft. Was wäre wenn und hier und da und dort? Und das gibt's jetzt als wirklich sehr sehenswerte Serie. Die Hauptrolle spielen Joel Edgerton und Jennifer Connelly. Und Joel Edgerton spielt einen Physikprofessor, der an der Highschool, am College lehrt, und der trifft sich an einem Abend mit einem alten Studienbekannten von ihm, der einen ganz hochdotierten amerikanischen Physikerpreis gewonnen hat. Also das Ding, so was für Regisseur, für Journalisten der Pulitzerpreis ist, ist halt dieser Preis für die Physiker, und sie stoßen darauf an. Und auf dem Heimweg aus dem Pub nach Hause wird er entführt von einer Person, die man nicht sehen kann. Und ich glaube, so viel kann man sagen, das ist auch im Trailer schon zu sehen, er wird von sich selber entführt. Denn er hat vor ungefähr 15 Jahren vor der Entscheidung gestanden, will er mit seiner Frau Jennifer Connelly zusammenbleiben, als sie ihm sagt, dass sie schwanger ist, oder will er auch seine Physikerkarriere weitertreiben und vielleicht irgendwann mal einen Physik-Nobelpreis kriegen, weil er wirklich sehr, sehr begabt ist. Damals hat er sich für die Familie entschieden, aber in einer anderen Realität hat sein anderes Ich sich für den anderen Weg entschieden und hat einen großen Kubus entwickelt. Wenn du da reingehst, dann kannst du irgendwelche Türen aufmachen und landest in einer alternativen Realität. Was wäre gewesen, wenn? Und hier ist quasi die Grundprämisse, dass der sich damals gegen die Familie entschieden hat, zurückkommt, weil doch meint, es war die falsche Entscheidung. Er möchte jetzt mit Jennifer Connelly zusammen sein und sich quasi in der Art ersetzen. Es ist kompliziert und es wird in der Serie komplizierter, aber es ist jederzeit durchschaubar. Und ich hatte da sehr viele Aha-Momente, weil da doch sehr coole Konstellationen aufgemacht werden. Ne, also dann der jetzige Physiklehrer kommt dann irgendwie auch in dieses Gerät rein und versucht natürlich dann wieder in seine alte Realität zu kommen. Und so springen sie immer beide durch die Zeiten. Der eine jagt den anderen, der nächste versteckt sich. Und es ist also eine richtig, richtig coole Hatz, die wirklich sehr anspruchsvoll ist. Eine Serie, wo man wirklich zugucken muss und manchmal auch um ein, zwei Ecken denken. Aber die lohnt sich auf alle Fälle.
Okay, das klingt gut. Kann man sie auf dem Fahrrad gucken oder ist man dazu blau?
Ich habe es teilweise mal versucht, aber ich glaube, die ist teilweise echt zu komplex.
Okay.
Ich hatte manchmal schon Angst, wenn ich mal 4 Tage dazwischen hatte, dann da wieder reinzukommen. Also ich fand sie schon, das ist so dieses Gedankenkonstrukt, du bist hier in der Realität, dann geht's aber in die zweite Realität, dann kommt noch eine dritte und eine vierte, und in der vierten ist der Freund halt kein Physikpreisgewinner, sondern irgendwie ein Autoschrauber, und dann musst du wieder alles zurückabwickeln. Es ist komplex, aber es lohnt sehr. Kann ich wirklich sehr empfehlen.
Okay.
Das klingt nach was grundsätzlich für mich, aber irgendwie Zeitcommitment-Anzüge.
9 Folgen, knappe
so
Stunde.
Ja, immer so, genau,
knappe Stunde. Ja, so eine Arbeitsserie, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber klingt grundsätzlich gut, aber auch so, dass man aufpassen und wie du sagst, so dranbleiben, wenn man, ist schwierig. Bei mir werden Serien manchmal so sehr lang gestreckt, und wenn man da wieder reinkommt und denkt, was, wer war der jetzt?
Was ist das? Ja, wer bist denn du? Die bietet sich dafür nicht an. Das ist kein Brooklyn Nine-Nine.
Ja, also eher was zum Durchbingen quasi.
Ja, das auf alle Fälle. Die sollte man eher so ziemlich am Stück gucken.
Boah, das wird immer eine lange Radeinheit, sag ich dir.
Ja. Dann kannst du direkt
Ultracycling.
Die gilt dann als 4 oder 10 Einheiten, das kannst du.
Ja. 10 muss ich noch. Das sind aber nur 9 Stunden.
Wie ist das, wenn du jetzt eine machst, die so lang ist wie, sagen wir mal, 5 Serienfolgen, gilt die dann als 2 oder so? Oder 3?
Ja, also ich würde, glaube ich, jede Stunde zählt als eine Einheit.
Ja, siehst du, dann. Ungefähr.
Also ich habe jetzt neulich mal eine Stunde 20 gefahren, da ist dann halt eine Stunde, ist halt so. Also gilt dann auch nur als eine.
Okay.
Aber ich habe ja noch, ein paar Tage Zeit.
Auf jeden. Ja. Okay, also Dark Matter, Empfehlung, Apple TV Plus.
Ja, klingt auf jeden Fall. Ja.
Heißt ja nicht mehr Apple TV Plus, Entschuldigung, jetzt habe ich das
gedeadnamed.
Es heißt nur noch Apple TV. Sie haben das Plus weggemacht, vor einer Weile. Königlich verwirrend ist, weil jetzt heißt das Gerät genauso wie die App, genauso wie der Streamingdienst.
Ach stimmt, die App heißt ja auch so. Oh,
ja. Gott. Das ist wirklich fantastisch.
Auf was für einem Gerät guckst du das eigentlich, dass du nicht hier Herzinfarkt kriegst beim Schauen wie der Christoph immer?
Gute Frage. Adi, wo guckst du das?
Was denn?
Das Apple TV, wo hast du diese App, auf welchem Gerät?
Ich habe die einmal auf dem Fire TV Stick und auf meiner immer noch seit über 10 Jahren funktionsfähigen Nvidia Shield. Die läuft ja mit Android TV und da ist die App eigentlich soweit ganz okay. Wobei, ich musste letztens wirklich den Kopf schütteln. Du guckst eine Serie, genau, es war bei Hijack und dann geht's auf einmal los und du denkst, hä, das war doch noch gar nicht, warum ist denn das im Rückblick? Dann haben die wirklich genau vor den Anfang der Serie einen Trailer für die Serie gestellt. Wo ich dann denke, ja, ich will Hijack gucken, jetzt gib mir keine Werbung für Hijack, mach eine Werbung für F1 oder keine Ahnung. Aber wie irrsinnig ist das denn? Apple, das könnt ihr doch besser.
Nee, das können sie nicht, glaube ich.
Ja, es ist so,
Das, Leute, ich bezahle Geld dafür, dass ich das gucken kann. Warum müsst ihr mir Werbung für irgendeinen anderen Scheiß geben? Ich will das gucken, ich will nicht Werbung gucken. Ich kann in eurem System rumsuchen. Lasst mich mit dem Frieden.
Ja, obwohl wir gerade schon beim Bashing von Streamingdiensten sind. Disney Plus hat gerade eine massive Preiserhöhung angekündigt, ne? Habt ihr mitgekriegt?
Oh, nee.
Ich weiß nicht, also ich habe so dieses Jahresabo von denen. Ich habe nicht monatsweise, sondern das Jahresding. Da zahlt es ja dann, glaube ich, irgendwie so 10 für 12 oder sowas ist es ja meistens. Und da kam jetzt eine Mail, dass das erhöht wird auf, ich weiß gar nicht, 160 Euro im Jahr oder so jetzt. Und vorher war es halt, keine Ahnung, irgendwas weniger. Und dafür haben sie ja vor kurzem diesen ganzen, wegen irgendeinem Patentstreit mussten sie ja irgendwie Dolby Atmos und noch irgendwas rausnehmen.
Wir machen es schlechter, dafür ist es aber teurer.
Genau, also erst haben sie gesagt, ja, wir müssen es schlechter machen, tut uns leid, wegen, weiß ich nicht, hier wir sind gezwungen. Sorry, billiger kriegst du es dafür nicht. Und dann so ein paar Wochen, 3, 4 Wochen später, on a totally unrelated note, hier Preiserhöhung. Danke, Sie Arsch.
Als ich unterschrieben habe, habt ihr euren Preis gehabt und ihr konntet mehr. Das ist schon scheiße.
Ja, naja gut, aber die Alternative, ich meine, man ist ja irgendwie leider so ein bisschen da jetzt committed, ne? Weil zum einen weiß man jetzt schon irgendwie, ja, da kommt dann irgendwann wieder Star Wars Content, den will ich sehen. Okay, klar, könnt ihr jetzt kündigen und dann so monatsweise abonnieren irgendwann. Aber die Kids haben ja auch so ihre Serien. Da ist dann Bluey, ist glaube ich bei Disney, gell? Oder irre ich mich?
Ja,
und das haben die Kinder zwar auch schon zweimal durch, aber das heißt ja nicht, dass sie damit aufhören.
Erst zweimal?
Ja.
Ich glaube, wir sind bei Durchgang 5 oder so. Wobei, jetzt haben sie Checker Tobi entdeckt, jetzt wird nur noch Checker Tobi.
Ja, der ist immerhin nicht bei Disney, da könntest du jetzt dein Disney-Abo kündigen.
Ja.
Nee, aber da sind natürlich viele Kinderfilme und so, die man irgendwie so gerne so Pixar-Kram und so, das irgendwie, das jetzt abzustellen,
ja leider schon, ja.
Ist ja leider doch irgendwie keine richtige Option, wenn man kleine Kinder hat.
Ja.
Also kriegst du diese Mail, guckst diese Zahl an und denkst dir,
muss
dann tust du die Mail in den Unterordner für Streamingdienst-Mails und vergisst das wieder. Dass das erhöht wurde. Ist ja leider so.
Ach ja, das ist das Schlimme bei allen Streamingdiensten. Wenn du denkst, ja, ich mache das mal für 1-2 Monate, jetzt auch wieder Apple TV, da warte ich jetzt auf das Ende von Hijack und dann überlegst du, nee, dann wird aber schon wieder die nächste Staffel von irgendeiner anderen tollen Serie angekündigt. Ja Gott, dann zahlst du es halt die ganze Zeit durch.
Hm. Ja. Ja, und wenn sie wirklich
eine Last.
So gute Sachen dabei haben, also ich finde, hast du Hijack weitergeschaut?
Ja, wobei ich sagen muss, die zweite Staffel finde ich nicht halb so gut wie die erste. Mich stört dann immer so ein bisschen, dass er irgendwie immer so ein bisschen so als der Bösewicht da steht, der ja irgendwie diese Straßenbahn entführt hat. Und ich denke, nee, im ersten Teil war er ja der Gute und jetzt ist er ja eigentlich auch der Gute, muss aber was Böses machen und ach nee, das ist... So richtig hat sie mich nicht gecatcht. Aber nee. Zu Ende gucken muss ich sie dann doch.
Okay, ja, nee, mich hat sie total... Also das ist... Auch wenn er als der Böse geframed wird, ich finde, das wird aber... so gut erklärt, dass es eben nicht ist. Dass ich da, fand ich jetzt gut mit umgehen konnte.
Ja, aber ich fand auch dieses Ganze, dass das jetzt in Berlin spielt, ist ja auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite hast du dann immer so dieses, reden die jetzt eigentlich Englisch oder reden die jetzt Deutsch? Und wir gucken es halt in der Synchro und dann macht das irgendwie alles irgendwann gar keinen Sinn mehr. Habt ihr dann denkst, du musst jetzt daran denken, dass der eigentlich im Original jetzt gerade Englisch spricht, dann macht das dann vielleicht wieder Sinn.
Hm. Ihr habt auf Deutsch geguckt?
Ja.
Okay. Das ist, also ich schaue es auf Englisch und ich finde es so grandios gelöst. Ich finde es so gut. Wenn er redet halt Englisch, weil er nur Englisch kann. Mhm. Aber der Fahrer redet halt so ein, naja, wie halt so, wenn so ein Berliner seine Brocken Englisch zusammenräumt und schimpft dann aber auch mal so auf hart Berlinerisch mit ihm, wenn es halt einfach zu viel ist. Und im Zug ist dann halt irgendwie eine englische Schulklasse, ja, okay, damit du halt viel Englisch reden kannst. Ja. Und dann sind aber wieder ein paar Deutsche dabei und dann sind ein paar so. Und es ist dauernd ein Sprachengemischmasch und auch auf dieser, diese Sicherheitszentrale da Dingens, wo dann die Botschaftsleute dabei sind. Es ist halt eine super elegante Lösung, dass immer wenn die Botschaftsleute dabei sind, müssen sie halt Englisch reden, damit die das auch mit verstehen. Ich hätte ja vermutet, dass auch so Botschaftsleute dann versuchen, die Landessprache gut genug zu können, aber geschenkt. Aber da springen sie halt auf Englisch, aber dann, wenn sie intern reden, dann reden sie halt auf Deutsch. Und es wird nicht irgendwann so rübergeschiftet ins Englische. Also ich finde es so grandios gelöst.
Ja, hätte ich mir wahrscheinlich so auch gerne angeguckt, aber meine Frau kommt aus dem Erzgebirge und das Englisch ist nicht so gut, dass sie es wirklich genießen könnte, sage ich mal. Nee, das ist das Problem.
Genau, wenn du halt auf der Story nicht folgen kannst, ist halt scheiße.
Ja.
Nee, aber wenn du Zeit hast, dauert jetzt noch ein bisschen, bis sie fertig ist, oder? Diese Woche, nächste Woche vielleicht?
Aber nächste Woche, ja.
Dann schau noch mal rein und schau dir vielleicht mal eine Folge oder eine halbe Folge auf Englisch an und dass das mal so genießen kannst, wie viel Deutsch dann doch noch dabei ist.
Ja.
Also ich fand das gerade, haben wir ja öfter hier als Thema, wie das mit der Sprache und so weiter ist, fand ich super elegant gelöst.
Ja, was ich zu Apple TV noch sagen könnte, ganz kurz, egal was du da guckst, es ist irgendwie eigentlich gute Qualität. Also ich bin da noch nie von einer Serie oder einem Film so, na, von einem Film vielleicht schon, aber von einer Serie noch nie so wirklich enttäuscht worden. Also gerade jetzt die zweite Staffel von Shrinking durchgeguckt. Und da springt ja mein Herz, ne? Das ist echt so totaler Eskapismus. Leute, die sich irgendwie die Freunde sind, die füreinander einstehen, die mal ein ernstes Wort machen, die sich mal anzicken und so weiter. Das ist also richtig, richtig schön. Ach, Leute, geht mir das Herz auf. Und mit Harrison Ford sowieso. Ah,
ja.
Prächtig.
Ist da jetzt nicht auch hier Roy Kent, wie heißt der Schauspieler?
Ja, genau.
Der spielt doch da auch
mit. Wie heißt er denn? Ja, der spielt da auch mit. Es geht ja darum, dass Jason Segels Frau gestorben ist und er spielt denjenigen, der den Unfall damals verursacht hat.
Oh.
Und also allein, wie das Ganze so abgehandelt wird, das lohnt schon, dass man sich die Staffel anguckt. Geht sehr zu Herzen. Sehr, 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 sehr schön. Och. War teilweise echt sehr gerührt.
Okay. Wir haben das irgendwie angefangen, weil das direkt nach, als wir mit Ted Lasso fertig waren, war da irgendwie die erste Folge raus. Da haben wir die erste Folge geguckt, so, oh, ist das geil, das gucken wir jetzt weiter.
Also die lohnt sich. Das
ist der Stand seit 3 Jahren oder so oder 4.
machen.
Ja.
Kann man gerade in solchen Zeiten wie jetzt echt wirklich gut gebrauchen. Mal so ein bisschen abschalten und so ein bisschen Human Content. Leute, die sich mögen, die sich respektieren, die sich auch mal sagen, dass sie sich mögen. Viel zu selten.
Okay, ja, gut. Dann nehme ich das nochmal auf die Liste mit. Muss ich doch mal wieder rauskramen. Sehr gut. Wir wollten auch noch, genau, jetzt kommen wir zu dem Grund, weswegen du so spontan plötzlich hier dabei bist. Ich habe in der letzten Sendung ja ein bisschen vom neuen Fahrrad erzählt und von meinen Überlegungen, was ich mache, irgendwie neuer Fahrradcomputer, eventuell sogar eine neue Pulsuhr. Bob und ich als alte Apple-Fans weg von der Apple Watch. Meine Frau hat das, da habe ich vorhin auch drüber geredet. Wenn du weg von der Apple Watch, das ist schon ein bisschen Verrat. Fühlt sich das an so. Naja, jetzt übertreibst du aber.
Das Display da bei euch da im Wohnzimmer, das kann dann nicht mehr die Schritte vergleichen. Da ist der ganze Battle mit deiner Frau weg.
Fühlt keine sich Ahnung, schon allein gelassen. Zählt so eine Garmin Watch Schritte?
Die zählt anders, ja. Und dann ist nicht mehr vergleichbar und dann ist alles falsch.
Ja, die zählt auch Schritte, ja.
Kann ich einen Koeffizienten dazu rechnen. Das ist Koeffizienten, ja, das ist gut. Ja, alles in Home Assistant drin und dann kann man auch rechnen, wie man will. Genau, und dann genau. Hat Andi mir am Sonntag geschrieben, genau, so richtig. Hier, ich bin ganz tief im Garmin-Universum. Ich habe jetzt leider die Nachricht nicht.
Ja, genau. Ich hatte Sonntagmorgen, habe ich hier auf meinem Indoor-Bike gesessen, habe eure Folge gehört, wie du über Carbonrahmen und über Garmin sprichst und ich dachte, oh, dem Mann kann geholfen werden. Das sind quasi genau meine Themen, weil ich bin seit Jahren Garmin-Benutzer. Ich war vorher lange Zeit, genauso wie Bob, Benutzer von einem Wahoo-Radcomputer, sitze hier auf so einem Wahoo-Kicker-Bike. Also ich bin da, glaube ich, relativ gut im Thema.
Ja, geil. Okay. Also, du hast ein, was für ein Radcomputer, warte mal, fangen wir bei den Radcomputern an und dann frage ich dich gleich noch zur Uhr. Da gibt's ja, glaube ich, die, weiß ich nicht, 55, 58 aktuell. Das sind, glaube ich, so
85 oder nee, doch, ja, halt, ja.
55, 10, 50,
genau.
Genau, und dann noch irgendwelche Special mit Solar und Gedönse.
Genau, und früher hatte ich erst so ein Garmin Edge 130, 130 Plus, das ist wirklich so ein ganz, ganz klitzekleiner. Den hatte ich mir nur mal geholt, weil ich dachte, der trägt nicht zu doll auf, aber jetzt habe ich irgendwann gedacht, okay, du musst dir mal einen größeren kaufen, wo du dann auch mal eine Landkarte drauf sehen kannst. Hab mich dann aber gegen den 1050 entschieden, weil der hat ein richtiges LED-Display und das frisst natürlich viel Akku. Und das von dem 1040, dem Vorgänger, da kam mir natürlich zugute, dass der jetzt ein bisschen günstiger ist und der hat noch ein schönes altes LC-Display, quasi wie E-Paper, dass du auch, wenn die Sonne ordentlich drauf strahlt, richtig schön sehen kannst und das weit wesentlich weniger Strom verbraucht. Und deswegen nutze ich jetzt ein Garmin Edge 1040.
Okay, das ist quasi schwarz-weiß oder?
Also genau, wie der 130. Ein paar Farben hat es schon, aber halt keine 16,7 Millionen Farben, aber so einzelne Balken, was weiß ich hier, die Leistungszonen oder Pulszonen, die kann er dir schon anzeigen von grün, gelb, rot, blau und so weiter. Also ein leichtes Farbdisplay hat er, aber es strahlt einen halt nicht so an. Okay. Hat aber halt den Vorteil, dass du bei Sonne wesentlich besser sehen kannst als auf dem richtigen LC-Display oder LED.
Okay.
Ja, und das würde ich eigentlich immer empfehlen. Hab natürlich auch eine passende Garmin-Uhr dazu, weil die soll natürlich gucken, wie habe ich geschlafen, wie ist meine Trainingsbereitschaft, wie viel Zeit brauche ich noch, um mich zu erholen von meinen Einheiten. Und die spielen natürlich dann immer miteinander. Ne? Das heißt, der Radcomputer, wenn ich mich verausgabt habe auf Natur, sagt er, oh, du musst dich jetzt erstmal 24 Stunden erholen. Das kommt dann per Synchronisation dann auch auf die Uhr und da steht dann auch hier, okay, du musst dich 24 Stunden ausruhen, bis du wieder auf große Tour gehst.
Genau, bis du wieder eine harte Einheit machen kannst. Du kannst ja irgendwie genau, lockere richtig. Oder so, könnte man ja theoretisch schon machen oder, weiß ich nicht, regenerativer, zügiger Spaziergang genau, oder sonst irgendwas. Das geht schon.
Kleine Kraftübungen oder Stretching, spazieren gehen, leichtes Laufen, vielleicht auch leichtes Fahrrad mit dem E-Bike oder so, das geht, aber bis du wirklich wieder den Puls bis zum Anschlag bringst, da solltest du dann warten und ich glaube, das macht er auch relativ gut. Also wenn ich mich richtig verausgabt habe, dann sagt er mir, hier ruh dich mal 96 Stunden aus.
96 Stunden?
Was, das sind 4 Tage, Alter. Spricht nicht gerade für meine Fitness.
Na gut, ja, oder du hast halt richtig knallen lassen. Also das muss ja.
Man versucht's.
Ja. Also für jeden ist knallen lassen unterschiedlich, gell? Also, keine Ahnung.
Ja, und bei Radtouren nutze ich dann eigentlich immer noch ein Polar-Pulsgurt, weil Pulsgurte den Puls eigentlich noch mal wesentlich besser messen als die Uhren am Handgelenk.
Und da ist auch egal, das was du nimmst. Der Pulsgurt redet auch mit genau. Uhr und hier Computer oder redet der nur mit einem?
Der redet mit beidem. Also der ist mit Bluetooth und ANT Plus. Das sind ja so die beiden Schnittstellenverbindungen, über die sich solche Radcomputer verbinden können. Und der kann mit dem Radcomputer, der wird verbunden mit meiner Uhr und der wird verbunden mit meinem Ventilator, den ich hier stehen habe. So nach dem Motto, wenn der Puls hochgeht, dann soll der Ventilator mehr pusten. Das ist da alles inkludiert.
Okay.
Das fancy.
Das ist immer nicht schlecht. Also ich habe da so diesen auch von Wahoo einen Ventilator stehen und den kannst du auf mehrere Arten nutzen. Du koppelst den entweder mit deinem Fahrrad, dann macht er den Wind entsprechend der Geschwindigkeit. Da denkst du erstmal, oh, das ist cool, wenn du mal Tempo 30, 40 fährst, da pustet dir echt der Wind um die Ohren, bis du dann an die erste große Steigung kommst, so mit ab 10%. Dann merkst du nämlich, wenn du nur noch mit Schrittgeschwindigkeit fährst, dann läuft nämlich kein Ventilator mehr. Und dann merkst du, nee, ich stell das mal lieber eher um auf Puls.
Kannst du da nicht einfach einen Inverter reinmachen, wie schneller ich fahre, je schneller ich trete, umso langsamer den Ventilator. Und je langsamer, desto doller, dann vielleicht geht das besser.
Nee.
Klingt erstmal widersinnig, könnte aber funktionieren.
Das bringt mich ja direkt zur nächsten Frage. Du nutzt also auch Indoor, spannst du dein Bike dann in so ein Ding ein oder
Habe ich früher gemacht, da hatte ich hier auch so einen Kicker Core von Wahoo, das ist ja so ein smarter Radtrainer, wo du dein Fahrrad einspannst, quasi als Ersatz fürs Hinterrad, aber dann nachdem ich das nur jahrelang gemacht habe und gemerkt habe, ja, also ich habe da kein Problem mit, auch mal Indoor längere Strecken zu fahren, auch mal 100 Kilometer am Stück. Dann Indoor, ja.
Das sind ja 4 Stunden.
Macht dann keinen Spaß, aber was Mut.
Okay, boah. Aber also 4 Stunden.
Und da habe ich dann gedacht, gerade so in der Übergangszeit habe ich immer keinen Bock, wenn das Wetter gut ist, willst du vielleicht draußen fahren, dann musst du dein Fahrrad da wieder rausschrauben und wieder reinschrauben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, das ist mein Hobby, das ist gut für die Gesundheit, wie man sich das dann halt so schön redet. Und hat mir dann das Wahoo Kicker Bike Shift für 2.500 Euro gekauft. Das steht jetzt hier im Arbeitszimmer neben mir. Und da kannst du halt immer, auch im Sommer, wenn es regnet, wenn du Bock hast, setzt du dich halt da drauf und dann fährst du deinen Stiefel.
Kicker Core, nee, Bike. Kicker, jetzt habe ich es
falsch. Kicker Bike Shift heißt es.
Kicker Bike Pro, nee, das ist noch das Falsche.
Da wurde ich dann von meinen Nerdtalk-Kollegen angezählt, von wegen, das ist ja gar kein Fahrrad, das hat ja gar keine Räder.
Ja, geil, das oder? Stimmt.
Aber es sieht aus wie diese Dinger, wenn du so zu einem Fahrradhändler gehst und der dich so auf so ein Vermessungsfahrrad draufsetzt, um rauszukriegen, was für eine Rahmengröße und was weiß ich, Geometrie du so brauchst. So sieht das Teil aus. Überall Hebelchen, überall kann man irgendwas verstellen.
Genau, das ist eigentlich auch ganz gut. Dann kann man immer so gucken, wie kann man denn, was weiß ich, die Höhe vom Lenker einstellen, dass es dann wirklich passgenau ist. Und wenn du wirklich da mal so 2,5 Stunden auf so einem Ding sitzt, dann merkst du dann schon, ob das eine gute Position ist oder ob die vielleicht nicht so gut ist. Und das kann man dann natürlich auch auf das Fahrrad dann draußen vielleicht übertragen.
Im gewissen Sinne, das ist voll cool, wenn du da eine Sattelhöhe oder so. Perfekte gefunden hast und hier so Sachen wie Oberrohrlänge kannst du ja faktisch verändern hier. Das kannst du ja bei einem echten Fahrrad nicht. Du kannst ja dann am Ende noch
Kurbellänge kannst du auch einfach. Die Kurbellänge kannst du auch einfach ändern. Da wird ja jetzt auch immer gerne mit kürzerer Kurbellänge gefahren, mit 160 Millimetern statt 170. Und das kann man auch mal ausprobieren, ob einem das denn vielleicht liegt und man das vielleicht dann die Kurbel auch am draußen Fahrrad austauschen will. Alles möglich.
Das ist voll geil. Machst du da deine mehreren Sessions und schraubst immer mal hier, mal da und am Schluss hältst du noch ein Maßband dran halten und dann weißt du exakt, was du bestellen musst, wenn du dein nächstes Fahrrad kaufst.
Das ist cool. Genau. Das Einzige, was mich letztens ziemlich genervt hat, du kannst in der passenden App dazu dann nicht viel einstellen, aber du kannst sagen, mit welcher Art Gangschaltung das funktionieren soll. Weil das ist ja quasi hier so ein Magnetschwungrad und wird über Riemen betrieben und du kannst ihm dann sagen, simuliere mir jetzt mal eine DI2-Schaltung oder eine SRAM Apex-Schaltung, pipapo, mit so und so viel Gängen und so viel Zähnen hinten. Das Problem ist dann, ich hatte das irgendwie mal verstellt und habe mich dann gewundert, dass ich nicht wie sonst immer mit links einen Gang rauf und rechts einen Gang runterschalten konnte, sondern immer, wenn ich runterschalten wollte, lange eine Taste drücken musste. Und damit kannst du dann natürlich, wenn es steil bergauf geht, nicht mehr so ganz schnell mehrere Gänge nach unten schalten. Ja. Bis ich diesen Scheißfehler gefunden habe, dass ich da irgendwie so eine elektronische Schaltung irgendwie eingestellt hatte. Das hat gedauert. Aber der Vorteil ist, ich will mit Phil nächsten diesen Oktober nochmal nach Mallorca. Wir haben unsere Fahrräder da schon gebucht. Und ich kann hier jetzt schon die Einstellung fahren, die mein Fahrrad da hat. Da sage ich quasi, das ist ein 8-Gänge-Fahrrad mit so und so viel Ritzeln hinten. Und dann kann ich sagen, so, jetzt möchte ich mal diese Strecke so fahren wie mit dem Leihfahrrad auf Mallorca. Kann ich mich da schon mal dran gewöhnen.
Mehr nerd wird's nicht mehr heute Abend.
Oh, warte mal ab. Warte mal ab. Ich habe da noch was im Petto.
Ja, ich habe auch gerade auf die Kapitelmarken geguckt. Ja, geil. Und das redet auch mit deinem Bike-Computer und mit deiner Uhr.
Was?
Das Wahoo Kickerbike.
Genau, das Wahoo Kickerbike, das redet mit dem Radcomputer, aber eigentlich mache ich Indoor-Training immer mit Ruvi. Das ist ja so eine von den größeren Apps. Hier gibt ja Swift oder Ruvi oder MyWoosh. Und ich mache das mit Ruvi und habe dann quasi mein iPad immer vor mir. Da fahre ich dann meine Strecke ab, habe immer alle Daten hier, Puls, Kadenz, Watt und so weiter und so fort. Und das wird vom Fahrrad dahin geschickt. Das Fahrrad connectet sich dann noch mit dem Ventilator und letztlich kommt dann alles in Garmin Connect zusammen. Also aus Ruvi wird dann direkt in Garmin Connect raus exportiert.
Alles automatisch.
Und weiterverarbeitet dann.
Okay, geil. Okay. Aber 2.500 cool. Euro für ein Indoor-Fahrrad, das wird es erstmal nicht.
Erstmal.
Naja, 5.000 Euro für ein Carbon-Fahrrad.
Ja. Stimmt. Aber dann ist halt auch kein Geld mehr übrig. Dann musst du erstmal.
Ja.
Und das wird ja auch geleased. Also das ist ja, da gibt's ja dieses Bike-Leasing. Das lohnt sich ja schon ganz cool. Nee, aber es gibt ja auch von Wahoo diese, wo du dein Rad einsparst. Also das, was du wahrscheinlich vorher hattest. Das hier Kickercore genau. Oder wie die heißt.
Kickercore, genau.
Genau, und die gibt's ja jetzt auch mit diesem Swift-Ding, dass du halt gar keine Kette mehr hast, die springt, sondern dass das alles virtuell ist.
Swift-Cock, genau.
Genau. Das ist ja, glaube ich, ganz nice. Und das redet aber auch notfalls mit den anderen, gell? Das ist ja nicht rein Swift.
Genau. Ja, der Vorteil von diesem Kickerbike Shift ist halt dieser Riemenantrieb. Das Ding ist flüsterleise. Also wenn ich hier Sonntagmorgen aufstehe um 5:30 und mich um 6 aufs Fahrrad setze, meine Frau kann bis 9 Uhr schlafen. Die hört mich nicht, obwohl ich faktisch eigentlich nur 3 Meter von ihr entfernt bin.
Okay.
Das ist schon ganz praktisch.
Krass.
Da habe ich dann kein schlechtes Gewissen.
Ja.
Solltest du für die Menge Sport eh nicht haben. Das ist an sich was Gutes.
Bob, wann hast du zum letzten Mal 4 Stunden auf dem Rad? Ist das ja jetzt nicht mal drin, sondern überhaupt?
Ja, nein. Weiß ich nicht.
Also bei mir ist das auch. 2012
war ich jemals 4 Stunden auf dem Fahrrad gesessen habe.
Also, und dann auch noch drin, das ist wirklich beeindruckend.
Da brauchst du mentale Stärke tatsächlich, weil irgendwann wird es dann doch langweilig, egal wie viel Netflix du nebenbei guckst.
Ja, gell, dann wird ja auch irgendwann jede Serie öde.
Ja.
Dann kann man noch ein bisschen YouTube gucken oder sonst irgendwas und dann ist aber auch wirklich, langt's auch.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Okay, Wintertraining kommt dann erst im nächsten Winter, da brauche ich auf jeden Fall irgendwas, weil die Rolle, die ich aktuell habe, wo man das Rad so einspannt und dann das Hinterrad sich noch dreht, das soll man eh nicht oder darf man nicht nutzen mit dem Carbonrad, weil das kann dann auch einfach kaputt gehen.
Dann werfe ich jetzt mal, bevor ihr das Thema zum Rad, zur Uhr wechselt, werfe ich mal kurz hier den Kommentar von Bullein dazwischen.
Ja.
Hier praktisch noch kurz vor unserer Aufnahme reingekommen ist.
Oh.
Und er schreibt, puh, nach dem Laufen noch an den Kommentar gedacht. Kommt auch nicht so oft vor. Wir freuen uns.
Vielen Dank.
Zur jetzt Sportuhr. Läuft er
wahrscheinlich wieder. Schöne Grüße.
Wahrscheinlich, genau. Jetzt schon Nachtlauf angesagt. Zur Sportuhr. Ich laufe seit Jahren mit Garmin, inzwischen mit der Fenix 7 Solar und bin zu 99% sehr zufrieden. Der Akku hält ewig. Selbst mit einer Stunde GPS-Tracken täglich muss ich nur alle 10 bis 14 Tage laden. Darf ich jetzt Apple erkunden, muss ich kurz wegnehmen. Das ist sehr komfortabel. Ansonsten funktioniert das mit den Trainingsplänen recht gut, auch wenn ich meine Trainingsempfehlungen zu 87% ignoriere. Es steckt noch ganz viel in der Uhr und ich nutze nur gefühlt 20% der Features. Auf Nachrichten, WhatsApp, bla bla, da kommt jetzt, glaube ich, hier nicht so an. Schreibt der Nutzer nicht so viel. Geht aber. Die Smart-Features sind wohl rudimentär, aber stört mich nicht. Hab das eher alles ausgestellt, nur Anrufe kommen auf der Uhr noch durch. Das beste Feature aber, und das hätte ich zuvor nie gedacht, die Uhr hat eine eingebaute Taschenlampe. Also nicht das Displaylicht, sondern eine tatsächliche LED-Taschenlampe, für die man 4 Helligkeitsstufen wählen kann oder Rotlicht. Das nutze ich täglich bzw. nächtlich. Die Taschenlampe ist einfach immer dabei und ich muss nie wieder in der Dunkelheit irgendwo durchs Haus stolpern. Mega praktisch. Ich hoffe, das hat ein wenig geholfen. Ach ja, Triathlon kann man auch wunderbar damit tracken, getestet mit der 10-Freunde-Variante.
Oh, da bin ich auch schon gemeldet dieses Jahr.
Sehr gut.
Da hat er auch noch einen Artikel verlinkt. Das, ja, da muss ich dann nachher nochmal lesen.
Dieses Taschenlampen-Feature hat die Apple Watch ja auch. Die macht es natürlich aber übers Display, nicht über eingebaute LED.
Das ist die ganz neue, die 79 hat das, gell? Forerunner. Oder die Phoenix wahrscheinlich auch, ja.
Nee, ich meine jetzt, bei der Apple Watch benutzt du das, Stefan? Brauchst du das manchmal?
Wenn ich mein Handy nicht dabei habe, ja.
Aber ja, sonst habe ich schon mein Handy. Ja. Also ich weiß, dass ich diese Rotlichtfunktion habe ich 1-2 Mal benutzt, so um im Schlafzimmer rumzuschleichen, wenn die Kinder da pennen oder meine Frau auch da pennt und irgendwie, dass man da so durchgeht und nochmal was guckt. Aber irgendwie, ich glaube, das letzte Mal habe ich das benutzt vor mehreren Monaten wahrscheinlich. Das wäre jetzt für mich kein so ein Feature.
Ich gehe halt regelmäßig zurück ins Schlafzimmer, um mein Handy von der Ladestation wieder zu holen, weil ich abends immer noch einmal bei den Kindern ins Kinderzimmer gehe und gucke, dass die auch alle, also die wieder mal zudecken und gucken, ob da noch irgendwelche Katzen wieder raus wollen oder sonst irgendwas. Und deswegen wäre schon praktisch, wenn ich nicht mein Handy jeden dritten Abend wiederholen muss. Also das ist gar nicht so. Und die Uhr, ja, obwohl eigentlich könnte ich auch die Uhr verwenden, daran denke ich irgendwie nicht.
Ja, na gut, dann startet ihr doch mal in euer neues Thema Uhren.
Uhren, genau. Welche Uhr hast du da? Oder du
hast auch schon relativ
gesagt, ich habe 2-3 Computer und 2-3 Uhren oder so ähnlich.
Genau, also ich hatte früher eine Vivo Active und bin jetzt auf eine Forerunner gewechselt, weil die eigentlich zu dem Zeitpunkt des Kaufes für mich eigentlich so die Features hatte, die ich alle haben wollte, in Klammern, die ich dann aber letztlich heutzutage gar nicht mehr nutze, beispielsweise zum Fahrradtracking. Ne? Die hat dann halt nicht nur GPS, sondern auch Galilei und GLONASS. Super tolle Satellitenverbindung, aber irgendwie meine draußen Strecken track ich sowieso mit dem Radcomputer. Also von daher ist das ziemlich Wumpe. Aber die nimmt halt auch den Puls ordentlich ab. Die kann die Atmung so ein bisschen kontrollieren und ja gut, Sleep Score und so weiter. Also die bietet alles, was ich eigentlich so meine zu brauchen, um meinen Körper so halbwegs zu überwachen.
Okay. Ja, gut.
Sagen wir es mal so.
Hast du Sachen, wo du sagst, der hätte nie gedacht, dass du das benutzt, was du jetzt total gut findest?
Also mich hat überrascht, wie ich mich dann doch an die Body-Batterie gewöhnt habe. Das ist ja so ein Wert, den der Algorithmus von Garmin macht. Der setzt sich zusammen aus deinem Stress, den du den Tag über hast, aus deiner Schlafqualität, der Dauer deines Schlafes, dann wie fit bist du für Training und so weiter. Das ist quasi der Körperakku. Der sagt dir, okay, wenn du heute aufwachst, dein Körperakku ist zu 50% gefüllt. Also mach heute mal lieber ruhig. Und es ist erstaunlich, wie gut das dann doch tatsächlich so mit dem übereinstimmt, was man denn so als Gefühl hat. Als wenn man braucht es eigentlich nicht, aber es ist irgendwie so eine Bestätigung. Ach, guck hier, ich habe heute schlecht geschlafen und das sagt mir meine Uhr auch. Das ist der Irrsinn der heutigen Zeit.
Okay. Und du hast die aktuelle oder irgendwie 9 irgendwas oder was?
Ja, das ist die 955. Ich glaube, jetzt sind sie schon bei der 89. Also da 70, sind jetzt schon wieder 2-3 neue gekommen. Mhm. Und ich glaube, meine ist jetzt auch aus diesem Update-Fokus raus, dass da neue Features reingespielt werden. Was ich jetzt so bei YouTube-Kanälen sehe, geht das nur für die neuen Uhren. Ich glaube, die Forerunner 79 zum Beispiel. Mhm. Das ist, glaube ich, somit die aktuelle Forerunner-Version. Ja. Aber momentan reicht mir die Uhr noch aus und von daher, ne, auch bei mir reicht der Akku eigentlich immer für 2 Wochen.
Das
halt weil geil. Ich damit ja, halt echt. Also, weil den Draußensport, den track ich halt mit dem Radcomputer, der geht halt nicht auf den Akku von der Uhr und
du was ich nichts, drinnen tracke.
Nichts anderes, also nicht, dass das nicht ausreichend wäre, die Menge an Rad, die du dauernd fährst. Aber es ist jetzt nicht so, dass du noch irgendwie laufen gehst oder Bowling oder irgendwas, wo du sagst.
Nee, ich versuche wieder reinzukommen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu kommen, okay. Mindestens 2-mal die Woche, dass man so ein bisschen was für den ganzen Körper tut, weil ich dann immer denke, nur was für die Beine tun, ist vielleicht auch nicht richtig. Und das Tracken, das merkst du also gar nicht. Also wenn ich da eine Stunde Fitnessstudio getrackt habe, dann maximal 2%, die da der Akku verloren hat.
Okay,
na gut. Das ist dann immer schon ganz schön, wo ich dann denke, wie kann man auf so ein Feature als Apple-User verzichten? So dieses über Nacht die Uhr laden. Nee, ich will ja die Uhr nicht ablegen, weil ich will ja konstant meine Daten haben, ne? Sleep Score und so weiter. Das ist schon immer schlimm genug, wenn du alle 10 Tage mal die Uhr zum Laden weglegen musst, dann weißt du, oh, du hast jetzt wieder mal 1,5 Stunden keine Daten getrackt.
Ja gut, die habe ich halt jeden Abend. Ich setze mich halt hier oder bin ganz oft abends eben nochmal an meinem Schreibtisch und da hänge ich die Uhr eben dran. Aber es ist halt trotzdem jeder Abend, wo mir irgendwie, gut, da sitze ich dann meistens und gucke eine Serie oder irgendwie spreche mit einer KI oder mache sonst irgendwelche unsinnigen Sachen oder räume auf oder um oder irgendwas so. Das ist halt jetzt nichts, wo ich unbedingt Werte brauche, aber natürlich.
Naja, und dann so rudimentäre Smartwatch-Features hast du halt, auch die Benachrichtigungen. Das, was ihr letzte Woche da auch gesagt habt, von wegen, ja, man kann halt nicht antworten, aber letztlich kann ich mir für mich persönlich auch nicht vorstellen, mit meiner Uhr zu sprechen, um da irgendwelche Texte rein zu diktieren. Also das ist eine Sache, mir reicht's, dass die Uhr am Abend vibriert, dass ich weiß, oh, da ist irgendwie eine Nachricht gekommen. Gerade wenn du auch auf was wartest, ist das gut, dass du nicht dauernd aufs Handy gucken musst, aber antworten mache ich eigentlich immer schon übers Smartphone. Also das ist keine Funktion, die ich jetzt wirklich vermissen würde.
Ja. Ja, geht mir auch so. Ich nutze es ja auch so. Bob, ihr nutzt es ja ein bisschen intensiver. Aber ich hatte mich auch die letzten Tage noch mal ein bisschen beobachtet, dass ich mit Siri rede. Das passiert mir halt schon öfter, dass ich sage, hier, mach mal irgendwelche Rollläden runter und hoch und da die Uhr einfach quasi an den Mund zu halten und loszureden. Das ist schon cool. Das würde mir dann quasi fehlen. Aber ich glaube, ich lasse es trotzdem auf den Test drauf ankommen.
Wow.
Da muss ich halt noch 2 irgendwie in der Wohnung verteilen, die dann einfach auf meine Stimme hören dürfen. Vor allem die Kinder sich.
Ich weiß ja nicht, wie viel Akku die Apple Watch verliert, wenn man so eine Fahrradtour trackt, aber so allein dieser Gedanke, du musst immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, damit kannst du keine 10 Stunden Radtour tracken, wenn die Uhr vielleicht nicht wirklich gerade frisch aufgeladen ist. Und ich plane jetzt im Sommer, plane ich eine Tour von uns aus nach Dänemark, 400 Kilometer, wo ich dann denke, da werde ich die Uhr gar nicht aufladen müssen, wenn ich es über die Uhr tracken würde. Also das würde die 3 Tage lang schlucken.
Krass.
Also von daher.
Und 400 Kilometer in 3 Tagen ist ja auch schon mal eine Ansage.
Ja.
Boah.
Das muss erst noch bewältigt werden.
Ja,
fährt. Aber man muss sich ja immer ein bisschen steigern, ne?
Ja. Fährst du das alleine oder fährst du es mit Phil?
Das fahre ich alleine. Letztes Jahr bin ich von uns aus nach Usedom gefahren. Das waren 444 Kilometer. Da habe ich mir 4 Tage Zeit gelassen und jetzt dachte ich, ey komm, das kannst du toppen.
Jetzt mal ernst.
Ich habe ja so ein Agreement mit meiner Frau. Wir machen ja einmal im Jahr mit meinen Schwiegereltern Urlaub und ich habe dann rausverhandeln können, okay, die Schwiegereltern dürfen mit, aber ich darf mit dem Fahrrad zum Urlaubsort fahren.
Geil.
Das heißt, also, die fahren am Samstag hin, ich komme dann vielleicht am Sonntag nach, habe dann nicht so diese geballte Family Power und habe dann auf dem Weg dahin dann meinen Spaß.
Hast du gerade deine Familie, also die Familie von deiner Frau, unter den Bus geworfen?
Nein.
Nur ganz zurückhaltend.
Sind ja alle super und ganz lieb, aber ich bin ja eher so der Introvertierte und immer so viel Leute im Haus und immer hier und da und dort. Ich brauche so meine Zeit für mich und die kann ich mir dann auf der Radtour dahin auf alle Fälle dann nehmen. Ja. Und ist auf alle Fälle auch immer was ganz Besonderes, so eine Tour.
Ja,
über mehrere Tage.
Und du nimmst dann alles mit, also irgendwie
gut, man braucht zum Bikepacking, also Essen brauchst du ja irgendwie, wirst du wahrscheinlich unterwegs auch was kaufen oder einkehren.
Ja, erstmal braucht man ja verschiedene Kameras und Drohnen. Ja, genau, ich nehme, hab zwei Sattel, zwei Fahrradtaschen hier von Ortlieb, diese großen Dinger, die ja eigentlich ideal Standard sind. Dann noch hier so eine Oberrohrtasche, meinen Rucksack, in dem ich meine 3 Liter Trinkblase habe, dass ich immer gut Wasser kriege. Aha. Die habe ich eh immer auf dem Rücken, also von daher, das geht schon ganz gut.
Aber es ist nicht so, dass du jetzt kriegt zu Zeltplätzen fährst, sondern suchst dir dann irgendwie ein Hotel oder sowas.
Also ich, im letzten Jahr habe ich mir immer ein Hotelzimmer gebucht, aber jetzt habe ich dann gedacht, oh, muss ja nicht immer ein Hotelzimmer sein, kann ja auch mal so ein Airbnb sein. Jetzt habe ich eine Übernachtung in so einer, da haben wir so irgendwie eine Wohnung ausgebaut mit 3 Gästezimmern, mit gemeinsamen Badezimmer und gemeinsame Küche. Und eins ist auf dem Bauernhof, irgendwie direkt neben der Kuhweide, so eine Holzhütte mit Steckdose, wo ich mir gedacht habe, ja geil, das reicht, 30 Euro ist gebongt, die nehmen wir.
Also du weißt dann quasi schon, es ist dann nicht so, dass du irgendwie nachmittags um 4 oder so anfängst.
Nee.
Okay, ich bin jetzt bis, weiß ich nicht, Hamburg Süd gekommen und muss mal gucken, wo ich jetzt penne oder so.
Ne, diese Leute bewundere ich dann immer, wenn ich dann denke, ja, 17 Uhr, so langsam mal gucken, wo ich denn schlafe, das wäre so gar nicht meins. Ich könnte auch nicht, wenn ich da irgendwo dann mitten in der Butnik stehe, mir überlegen, ja, mal gucken, wo ich in der Stunde einkehre. Ich guck mal bei Airbnb, ob es da noch spontan jemanden gibt, der quasi nur auf mich wartet. Nee, bei mir ist das alles schon ein Dreivierteljahr vorher geplant, wo ich übernachte.
Mhm. Okay. Ich glaub, auf dem Rad würde ich da auch dieses Sicherheitsbedürfnis haben.
Ja.
Im Auto, weiß ich nicht, da kann man auch mal den das
Sitzbein
zurückkurbeln und dann
ein paar Stunden
pennen. Aber
also, du hast die Kinder aber dabei.
Fahrrad, ja.
Ja. Nee. Und so irgendwie Leichtbauzelt und Zeltplatz ist dir dann doch zu viel Abenteuer.
Das hat mir meine Frau verboten. Also ich war ja so weit, dass ich dachte, ich könnte es ja dieses Jahr mal versuchen. Okay. War mir aber selbst auch nicht so sicher. Und sie hat gesagt, mit deinem Rücken machst du das nicht. Du suchst dir schön Airbnbs. Okay. Und da habe ich mir gedacht, okay, Boss knows best.
Ja, gut. Wenn man da, wenn da 100 Kilometer oder 120, was du da fahren musst, wahrscheinlich am Tag im Sattel sitzt. Nee, mehr, oder? Wenn du 400 fahren, ja. Noch mehr.
Das sind pro Tag 140 Kilometer, die ich da angepeilt habe.
Genau, die sitzt du im Sattel und wenn du dann halt keine richtige Schlafmöglichkeit hast, ja, weißt du, irgendwie auf einer Luftmatratze, die dann vielleicht ein Loch hat im schlechtesten Fall oder sonst irgendwas. Oh, nee.
Da möchte ich dann auch nicht am dritten Tag total im Arsch ankommen, sondern da gönne ich mir dann lieber den Luxus, vielleicht zwischendurch doch mal eine Toilette und eine Dusche zu haben. Ja. Fände ich ja schon mal ganz gut.
Ja, auch die Fahrradbib, die du dann vielleicht mal auswaschen willst und so. Das ist ja schon, möchte man ja dann doch durchaus haben.
Ja, geil. Ja, ein bisschen Luxus kann man sich im Alter schon mal gönnen.
Du, wir sind nicht so weit weg wie deine sonstigen Podcast-Kollegen.
Alter. Ja, wobei nach Frankfurt wollte ich auch mal mit dem Fahrrad fahren.
Ja.
Ist so ein Großprojekt von mir. Ein Kumpel von mir wohnt in Frankfurt, Niederrad.
Okay.
Und da habe ich gedacht, kannst du ja mal gucken, ob du da vielleicht in so einer 3-Tages-Tour die Kasseler Berge in Angriff nimmst. Die blinken immer noch so als großes Stoppschild, aber vielleicht traue ich mich da ja mal ran.
Okay, ja, cool. Also wenn du hier bist, sag gerne Bescheid.
Naja.
Dann treffen wir uns hier.
Schauen wir mal.
Ja, cool. So, jetzt, welche Fragen habe ich noch zu der Uhr, zu den, die Daten kriegst du, genau, die, das landet alles in Garmin Connect.
Genau.
Du hast Android, richtig?
Ich habe Android, gibt's aber auch genauso für iOS und ja meistens gucke ich mir, wenn ich es mir detailliert angucke, sowieso im Browser an.
Ja. Nee, die Frage ist halt nur, ob man die Daten dann auch noch quasi weitergeschoben kriegt, jetzt in meinem Fall in Apple Health oder sowas.
Ja, aber das kannst du nicht. Das sowieso.
Da gibt's wahrscheinlich.
Also die kriege ich, die nutze ich in diversen Statistiktools wie VeloViewer oder StatsHunter. Das sind zwei so Statistikenauswerter, die dann nochmal so die ganzen Metriken sich genauer angucken und das ist alles variabel zwischen allen Formaten. Und gehe natürlich dann auch direkt von Garmin automatisch zu Strava hoch.
Okay, ja gut.
Das ist Standard.
Du hast vorhin gesagt, dass du die auch irgendwie nach Home Assistant schiebst.
Genau, ich habe mir letztes wieder mal Home Assistant installiert und da gibt's ein Garmin Connect Add-on für. Und da siehst du dann wirklich alle Sachen, teilweise sogar noch genauer, als du es dann in Garmin siehst. Es gibt zum Beispiel einmal die Angabe Fitnessalter. Und in der App siehst du immer nur, was weiß ich, 50 Jahre, 50,5 oder 51 Jahre, also immer mit 0,5er Abständen. Und im Home Assistant siehst du es dann wirklich auf zwei Nachkommastellen genau, also 50,43. Geil. Und dann kannst du immer genau sehen, oh, heute sind es nur noch 50,41, ich bin jünger geworden. Genau.
Sehr cool.
Und kannst dann natürlich solche Sachen machen, wie wenn, was weiß ich, so und so lange du schon schwach bist, dann soll die Beleuchtung rot werden und dich daran erinnern, ins Bett zu gehen oder alles, was du halt in Home Assistant für Möglichkeiten hast.
Ne? Du hast ja dann quasi alle Daten und kannst dann alles machen und kannst auch die Garmin-Daten als Trigger nutzen und so.
Alles mit allem verknüpfen.
Ja.
Wenn ich im Vergleich zum letzten Wert jünger geworden bin, dann soll das Licht
ein Feuerwerk
imitieren.
Genau.
Okay. Ich sehe da eine Uhr auf mich zukommen. Ich habe so das
Gefühl. Ich sehe da sehr viel HomeKit gebastelt auf dich zukommen.
Ja, gut, das sowieso. Also. Also ihr beide wisst das und ich glaube, es wissen auch die Hörer, dass ich daraus viele lustige Sachen bauen werde.
Ja.
Ja. Werde ich bei uns dann immer im Wohnzimmer die gefahrenen Fahrradkilometer anzeigen und meine Frau steht immer bei 0 und ich habe dann vielleicht mal 4 oder so.
Und dann steht dieses komische Display plötzlich hinter den Blumentöpfen und dann ist ein Pullover drauf und dann musst du relativ schnell feststellen, dass du es kaum zu sehen kriegst.
Ja, gut.
Also ich denke mal, die Forerunner-Serie wird wahrscheinlich interessant sein, weil die eigentlich schon so ziemlich alle Features hat. Ansonsten gibt's glaube ich noch ich glaube Vivo Active 4, das ist so momentan eins der Top-Modelle und halt die Phoenix, ich glaube die 8 ist momentan aktuell. Mhm. Die kostet dann glaube ich nochmal 100 Euro mehr als so eine aktuelle Forerunner und ich dachte mir, nee, die hat jetzt irgendwie nicht so die Features, die ich jetzt noch dringend brauche, weil die hat die günstigere Uhr dann auch noch, also von daher. Und ich würde auch immer darauf achten, dass ich eine Uhr nehme, die kein LED-Display hat, weil dann natürlich der Akku doch ein bisschen schneller leer ist. Also nicht wie bei der Apple Watch, dass du dann keine 2 Tage schaffst, aber so nach 7 Tagen muss die dann auch wieder angeschlossen werden.
Bob,
und auf der anderen Seite Tagen. Hast du... Ja.
Ich habe jetzt hier gerade mal kurz reingeklickt. Phoenix 8 Pro 1200 Euro.
Ja.
Buff.
Ja, ist jetzt und das die Frage, ist noch die ne? günstige Phoenix, Variante. 7590 oder dieses Fahrrad, was... rumsteht.
Ich brauche das Fahrrad brauche ich auf jeden Fall, sonst kann ich ja nicht fahren.
Nein, also. Ich meine das drinnen Fahrrad, weil du kannst ja jetzt nicht sagen, nach dem Fahrrad für draußen ist das Geld alle, weil dann brauchen wir diese ganze Diskussion mit diesen Uhren hier nicht führen. Also ist da offensichtlich noch Geld. Und
ja, aber nicht für die Frage, 1000 wie das, Euro.
wie das ja, verteilt wird.
Die Uhr kommt, glaube ich, auch nicht mit dem Fahrrad. Der Fahrradcomputer kommt mit der Uhr. Und die
Uhr... Der Fahrradcomputer kommt mit dem Fahrrad. So rum.
Ja, der Fahrradcomputer kommt mit dem Fahrrad und die Uhr kommt dann, weiß ich nicht, 1-2 Monate später, wenn ich hier ein bisschen Geld
wenn der Schock verdaut ist, ja, verstehe.
Ja, kann man viel Geld versenken.
Ja, du hast, wie viele Fahrräder hast du? 4? Oder 3?
Ich habe 4 richtige Fahrräder plus mein Indoor-Fahrrad.
Plus 2 falsche.
Ich dachte gerade so, wie geht das jetzt weiter? Normales Gravelbike.
Ein Roller und ein Dreirad.
Was? Ich habe ein normales Gravelbike, dann habe ich ein normales Fahrrad mit Riemenantrieb, dann habe ich ein E-Pedelec mit Riemenantrieb und jetzt seit letztem Sommer ein E-Gravelbike, das zwar Elektro ist, aber trotzdem nur knapp unter 14 Kilo wiegt. Und damit ungefähr halb so viel wie mein anderes Pedelec.
Okay, krass.
Und da kann man dann auch gut mal ohne Motor fahren.
Okay. Und die nutzt du alle gleichwertig oder?
Na, momentan natürlich eher so das Neuere.
Okay.
Momentan hänge ich immer noch so ein bisschen in diesem Corona-Loch, dass ich eh nicht so richtig fit bin. Da bin ich dann ganz froh, dass ich ein Fahrrad habe, bei dem ich, wenn ich normal trete, mich nicht so großartig mehr anstrengen muss. Aber wenn ich dann merke, ich bin schlapp, kann ich mir halt einen Motor zupacken, ne, so als Backup.
Das ist cool. Ja.
Deswegen ist es momentan das E-Gravel.
Und fährst du dann auch so Gravelstrecken, also hier quer durch den Wald, nicht quer durch den Wald, aber so Waldwege und so ein Kram, oder?
Fange ich jetzt gerade mit an, weil das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Gravelbike mit richtig breiten Reifen habe. Das sind 47 mm Breite.
Okay.
Und beim alten Gravelbike, da war das eher so normale City-Fahrradbreite und damit hat das halt keinen Bock gebracht. Und jetzt merke ich, nee, das macht schon richtig geil Spaß, vor allem wenn du dann auch noch einen Motor hast, dass du dann vielleicht im Wald auch mal ein bisschen bergauf kommst und dann da schön runterschottern kannst.
Aha.
Ist doch ein ganz anderes Fahrgefühl als auf dem alten Gravelbike. Also von daher, da nehme ich jetzt häufiger mal die schmutzige Abkürzung.
Okay. Das ist ja das, was mir gar nicht...
Schmutzige Abkürzung ist cool.
So, also ja, wenn Kindern mit Mountainbike fahre ich dann auch irgendwie Waldwege, aber das ist nicht so meins, wo ich dann schnell fahre. Ich fahre lieber dann Straße und Kopf runter und knallen lassen.
Mhm.
Aber ja, das ist, glaube ich, wenn man da irgendwie von diesem Rennrad-Bug gebissen wurde, dann ist das nicht, was man gerne. Also mir macht es halt einfach total Spaß, auch mal da bergauf zu fahren und einfach flach und klein machen und einfach nur schnell.
Mhm.
Ja, aber das ist ja, solange man sich draußen bewegen kann, ist ja schon geil. Also
genau. Hauptsache frische Luft.
Ja, freue ich mich jetzt auch, wenn's wieder. Also jetzt hier so die letzten Tage war es ja richtig warm hier. Hätte man ja auch mal draußen die eine oder andere Einheit machen können. Da bin ich mir jetzt unsicher, wenn ich mir vorgenommen habe, 40 Indoor-Einheiten zu machen, muss ich dann bei schönem Wetter auch drinnen sein? Ja, eigentlich schon, gell? Weil draußen macht schon noch mehr Spaß.
Das ist momentan immer so, man hat so seinen Trainingsplan für Indoor und dann denkst du, ja, du hast eigentlich heute auf der Rolle, musst du 90 Minuten fahren, aber eigentlich ist draußen geiles Wetter, wie machst du es denn jetzt?
Ja.
Und du weißt genau, wenn du draußen fährst, dann trittst du wesentlich mehr in die Pedale, als wenn du kontrolliert deinen Plan von drinnen abfahren würdest. Genau,
Zone 2, ganz entspannt.
Genau, das geht dann draußen irgendwie nicht, da will man dann doch immer, wenn ein Fahrradfahrer vor einem ist, den überhole ich.
Ja.
Das ist so ein innerer Ansporn.
Apropos Trainingsplan, das bringt uns doch direkt zum nächsten Thema.
Ja.
Du hast erzählt, dass du dir mit einer KI einen Trainingsplan hast bauen lassen.
Genau, richtig. Müsste vielleicht ein bisschen vorher anfangen.
Okay.
Und zwar ging alles damit los, eigentlich vor 3 Jahren, als wir in Nerd Talk über ChatGPT gesprochen haben und ich gesagt habe, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich sehe da momentan keinen Use Case für mich. Und inzwischen... Also jedes Altersproblem ist inzwischen ein Use Case für KI. Es ging damit los, im letzten Jahr habe ich angefangen, einen Google-Kalender zu füllen, einen eigenen für die Essensplanung. Da steht dann immer drin so, dann essen wir das und dann nächsten Tag essen wir das und so weiter und so fort. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mir die Rezepte aufgerufen, habe dann Rewe aufgemacht, habe dann die ganzen Artikel eingestellt, bestellt und so weiter und so fort und habe das alles händisch gemacht und dachte, das müsste doch irgendwie besser gehen. Und da habe ich mir als erstes einen KI-Agenten mit Gemini gebaut, der meine Rezepte kennt, dem ich nur noch sage, hier, pass auf, ich möchte in dieser Woche Rezept 5, Rezept 17, Rezept 23 und am Freitag auf alle Fälle Rezept 35 essen. Plan mir das mal so, der als Speiseplan anhand der Zutaten, wie es am besten passen würde. Also nach dem Motto, wenn ich an dem einen Tag einkaufen gehe, dann soll möglichst an dem Tag auch das Geflügelfleisch verwendet werden. Oder wenn ich mehrere Geflügel habe, dann soll er mir sagen, hier pass auf, nach dem Einkauf eine Portion schon mal einfrieren für in 3 Tagen.
Okay.
Und das trägt er jetzt alles vollautomatisch in meinen Google-Kalender ein und trägt unter anderem dann auch das ganze Rezept als Beschreibung für den Termin ein. Das heißt, ich brauche nur noch im Kalender drauf tippen, sehe alle Zutaten, sehe die Zubereitung und er macht natürlich auch eine Einkaufsliste, so schön zum Abstreichen. Das heißt, ich kriege von ihm konsolidiert, wie viel Paprika ich in der Woche komplett brauche und muss nicht mehr händisch immer alles zusammenrechnen und hier noch eine Portion und da noch eine Dose extra, sondern er sagt mir, du brauchst für die ganzen Rezepte folgende Zutaten und das gebe ich dann da ein. Das ist schon mal eine sehr, sehr große Erleichterung.
Das ist ja geil. Und das ist so gewibe-coded.
Ja, das ist noch nicht mal großartig gecodet, sondern ich habe einfach ein Google-Dokument, da sind meine ganzen Rezepte drin.
Mhm.
Was weiß ich, wenn ich bei Chefkoch irgendwas gefunden habe.
Kann dein Google lesen, ja.
Genau. Und dann konnte ich dann auch, weil meine Frau auch so ein paar Unverträglichkeiten hat, die hat Hashimoto plus Glutenunverträglichkeit und so, sagst du einfach, hier sind 50 Rezepte, guck dir die mal an für eine Person mit Hashimoto, was musst du da austauschen? Dann geht's dann so los, dass er sagt, hier in dem Rezept habe ich die Aubergine ausgetauscht, da ist bei Hashimoto besser, wenn du da stattdessen eine Zucchini reinmachst, solche Sachen. Dann hat okay, er das cool. erstmal alles so angepasst, dass es für meine Frau auch essbar ist. Und dann als nächsten Schritt halt sage ich hier, du hast die ganzen Rezepte, ich möchte, brauche die Zutaten für das und das Rezept, plan mir, wann welches Rezept gemacht werden soll und sag mir, was ich dafür einkaufen muss. Buff. Krass. Also ich sage nur noch, ich brauche für 5 Tage Essen die 5 Rezepte, mach. Und dann macht er. Und das ist schon eine sehr, sehr große Zeitersparnis. Vor allem, weil er auch an Sachen denkt, an die ich vielleicht da nicht denken würde. Ne? Wenn da irgendwie ein Bratkartoffelrezept ist, dann sagt er, oh, ich habe hier an dem Tag davor, habe ich noch ein Kartoffelrezept, dann mach da mal die doppelte Menge, dann hast du am nächsten Tag nämlich die kalten Kartoffeln vom Vortag für die Bratkartoffeln. Das sind Sachen, da würde ich nie dran denken. Und dann macht er alles vollautomatisch.
Oh, und das, ja, das ist schon... Hast du ihm das irgendwie gesagt oder... Ist das ein Agent oder was ist
das? Das ist ein Agent. Also bei Gemini gibt's die sogenannten Gems. Mhm. Das heißt, du machst hier einen Agenten und gibst dann so diese Rolle. Du bist Ernährungsberater und bist für die Organisation von Küchenutensilien, whatever, zuständig. Und wenn ich dir das und das sage, dann mach das und das. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch eingeben, ich gehe Donnerstag einkaufen, möchte dann diese 5 Rezepte machen, plan ab Donnerstag, wie diese Rezepte an welchem Tag welches Rezept gemacht werden soll und gib mir die Einkaufsliste. Das macht das Ganze sehr einfach. Und er kann natürlich dann auch Fragen zu neuen Rezepten beantworten, wenn ich sage, hier, ich habe ein neues Rezept, wie kriegst du das hin, dass meine Frau das auch essen kann? Dann sagt er, ja, das tauschen wir aus und das Gluten machen wir raus, dann nehmen wir Reismehl. Soll ich dir das in dein Dokument da eintragen? Dann mache ich dir schon mal so ein Copy and Paste fertig, dann kannst du es damit eintragen. Das ist schon sehr praktisch. Und von da an bin ich dann drauf gekommen, wie sieht's denn aus mit dem Training? Weil ich habe da nämlich gedacht, es gibt ja so verschiedene Trainingspläne von Swift und Ruvi und MyWoosh und so weiter.
Gemini hat ja gesagt, Gemini hier, Garmin hat doch auch Trainingspläne, oder?
Genau, die haben auch Trainingspläne. Ich weiß nicht, inwieweit die mit KI sind, aber der sagt dir auf alle Fälle auch, wenn du irgendwie eigentlich geplant hattest, irgendwie ein tolles Training zu machen, aber dir ist irgendwie eine super anstrengende Radtour am Tag davor zwischengekommen, dann sagt er dir auch hier, du machst heute besser kein Training, sondern du ruhst dich aus, bis du wieder fit bist und machst das Training dann, wenn es wieder geht.
Okay.
Aber nicht so detailliert, wie meine KI das macht.
Okay, erzähl, ich bin gespannt.
Also die Sache auch ist, Swift oder? Und so weiter, die bieten Trainingspläne an und die sind eigentlich immer darauf ausgelegt, die orientieren sich an deinem FTP. Das ist ja so dein Schwellenwert. Das ist ungefähr so der Wert, den du 1 Stunde lang treten kannst und danach ziemlich erschöpft bist. Das ist natürlich wesentlich mehr, als man so normal tritt. Auf alle Fälle, darauf wird dieses Training dann bei Swift und Ruvi und so weiter angepasst. Aber wie ist denn das für so eine Person wie mich, die seit über 20 Jahren Krebs hat, die 53 Jahre alt ist und die nur noch eine Niere hat? Swift und Ruvi, was habt ihr dafür zu bieten? Nüscht. Und dann habe ich mir gedacht, ich bastel mir da mal was zusammen. Okay. Und ich bin jetzt inzwischen so weit, dass ich ihm gesagt habe, du hast eine Rolle als spezialisierter Fitnesstrainer mit Kenntnis meiner persönlichen Konstitution und Ziele. Und dann überlegst du dir, schreibe ich dem jetzt rein, ja, ich bin 53, ich fahre im Jahr ungefähr so und so viel Kilometer, meine längste Tour war das, aber normalerweise fahre ich nur so. Oder überlegst du dir, hey, Moment, ich habe doch Strava. Und Strava hat inzwischen bei mir über 3000 Aktivitäten. Würde es nicht Sinn machen, mir diese ganzen Aktivitäten da runterzuladen und die einfach dieser KI zur Verfügung zu stellen? Dann weiß er nämlich von Jahr 2012 an, was ich denn so auf dem Fahrrad leisten kann und schon geleistet habe. Dann hat er schon mal so einen Einblick, ich bin kein Profi-Rennfahrer, aber so ein bisschen häufiger sitze ich schon auf dem Fahrrad.
Ja, ja. Geil.
Das ist so das eine. Dann weiß er, mit wem er es zu tun hat. Und ich kann natürlich sagen, hier, pass auf, ich habe eine Erkrankung. Darauf musst du achten, gerade so was Hydratation angeht. Ganz wichtig. Dann gibt's ja noch Notebook LM. Das ist auch ein Tool von Google.
Ja.
Das bietet die Möglichkeit, dass du da Dokumente einstellst und er dann wirklich nur mit diesen Dokumenten arbeitet. Ich habe das beispielsweise mit allen Anleitungen für alle Geräte, die ich habe, gemacht.
Oh, und das hast du schon mal erzählt,
jetzt muss ich ja. nicht Genau, jetzt muss ich nicht mehr irgendwas raussuchen, sondern ich gebe einfach nur ein, was muss ich machen, um meinen Rasenmäherroboter winterfest zu kriegen. Und dann sucht er halt in den Dokumenten, sieht, aha, ich habe hier von dem Rasenmäherroboter die Anleitung, da steht drin, winterfest machen, Akku halb voll, pipapo. Mhm. Und das habe ich mir dann gemacht für mein Training. Da kannst du zum einen entweder sagen, ich gebe da irgendwelche Dokumente rein, oder du kannst noch sagen, hier, such nach Dokumenten. Ne, dass du beispielsweise sagst, finde mir Studien über Personen, die Ausdauersport machen im Alter von 50 bis 60 Jahren. Außerdem suche Studien zu, was weiß ich, Sportlern mit irgendwelchen Erkrankungen. Mhm. Außerdem suche Informationen zum Thema Bikepacking. Was muss ich beachten, wenn ich meine Fahrradtasche packe? Und das macht er alles vollautomatisch, findet dann seine 50 Quellen, irgendwelche Artikel und Studien. Und die kannst du dann diesem Agenten noch als Wissen zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich mit dem rede, weiß er, mit wem er es mit mir zu tun hat. Und er weiß, was für Informationen ich brauche, und zieht die dann aus diesem großen Fundus an Studien und YouTube-Videos zu irgendwelchen Themen und kann sich da dann bedienen. Okay, krass. Das war so der Teil, was er wissen muss. Und dann geht's ja weiter, dass du sagst, hier, pass auf, ich möchte, dass du für mich einen Trainingsplan erstellst. Und der kann, weil diese ganzen Trainingsdateien, die es für Swift oder für Ruby gibt, das sind ja ähnlich wie HTML-Dateien, die sind halt in Plain Text. Da hast du auch so diese von HTML, diese üblichen Klammern. Mhm. Da steht dann drin, in den ersten 10 Minuten fahre mit 100 Watt, dann eine Minute mit 150 Watt. Die kann er dir automatisch generieren und sagt, so, die kannst du jetzt hier runterladen, einfach in ein Textdokument reinpacken, machst hinten .zwo dran für Swift Workout, und dann kannst du das einfach in dein Programm hochladen. Also das geht schon mal, und das passt ja dann auch entsprechend meiner Konstitution an. Und nach dem Training lade ich ihm dann die Datei, die er mir in Garmin ausgespuckt hat, wieder hoch und sage, analysier mal mein Training. Wie habe ich mich gemacht? Mhm. Oder du kannst auch sagen, hier, du hast für heute dieses Training geplant. Wie soll ich mich darauf vorbereiten? Wann soll ich das machen? Wann soll ich das letzte Mal davor gegessen haben? Wie viel soll ich während des Trainings trinken? Was soll ich trinken? Nur Wasser oder auch Elektrolyte? Gib mir Tipps. Und dann sagt er dir haargenau, am besten vor dem Training 3 Stunden lang nichts Schweres mehr essen. Am besten vorher 500 Milliliter Wasser trinken und stell dir noch eine Flasche mit 700 Milliliter Elektrolyten daneben. Kannst du brauchen.
Krass.
Und dann macht er alles passgenau auf mich abgestimmt.
Aber du musst es zwischendrin dieses Hoch- und Runterladen. Also, dass du ein Training von ihm kriegst und das dann zu, du nutzt Ruby, hast du gesagt?
Genau.
Dass du das zu Ruby lädst, okay, aber der kann nicht automatisch feststellen, so, oh, ist ein neues Strava-Segment, nee, Strava-Training rausgefallen, das schnapp ich mir mal, oder ist bei Garmin Plus, nee, wie auch immer das heißt, was raus, das nehme ich mir jetzt. Das kann er nicht.
Der macht wirklich passgenau die Trainings auf mich angepasst.
Nee, ich meine, du hast trainiert und dann fällt ja dann natürlich Daten hinten raus. Genau. Und dass er sich die automatisch snackt, das geht nicht.
Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, da bin ich noch nicht ganz.
Okay, okay.
Weil ich bin wirklich jeden Tag überrascht, was geht. Weil gerade habe ich gesagt, so ein Training kriege ich als Textvorlage, Copy and Paste, soll ich als Datei speichern. Heute habe ich den Schritt geschafft, dass er mir ein Script macht, dass ich eigentlich nur einmal die Woche anstoßen muss, dann macht er automatisch diese Dateien, die ich dann nur noch in Ruby hochladen muss. Also da bin ich schon über dieses Copy and Paste hinweg. Und dann habe ich ihm gesagt, hier, pass auf, ich habe doch einen Raspberry Pi, da läuft mein Home Assistant drauf. Kann man dieses Skript da nicht regelmäßig laufen lassen? Ah. Ja klar, warte, ich knüpper dir das mal um. So, jetzt wird das vollautomatisch gemacht und jeden Montag stehen da deine Trainingspläne für diese Woche komplett drin. Du brauchst sie quasi nur noch in Ruby hochladen. Vollautomatisch. Und genauso habe ich es dann gemacht mit Garmin. Also jetzt habe ich es so, es gibt ein Skript, damit kannst du von Garmin direkt die Daten abgreifen. Mhm. Und da habe ich mir jetzt ein Skript auf meinem Home Assistant installiert, das jede Stunde alle verfügbaren Daten abgreift, dass ich also sehe, wie hoch ist die Body-Batterie, dann natürlich Schlafqualität, die ändert sich den Tag über nicht, die ist immer gleich, die ist dann immer morgens immer neu, aber dann hast du immer die aktuellen Werte. Und ich habe mir jetzt in dem Agenten auch so einen Arbeitsschritt gemacht und sage, immer wenn ich schreibe Briefing, dann gib mir Folgendes. Gib mir die Termine des Tages, und zwar einmal das Training. Sag mir, wie ich mich auf das Training vorbereiten soll. Sag mir, wofür das Training gut ist. Ne, also, was weiß ich, ne, wenn du mit hoher Kadenz fährst, damit trainierst du deinen runden Tritt oder sorgst dafür, dass du stabiler auf dem Fahrrad sitzt. Dann packt er noch alle Termine rein, die ich sonst so habe. Mhm. Also alles tägliche Hausarbeit oder irgendwelche Arzttermine, und sagt, hier, du musst dran denken, um 15 Uhr hast du einen Arzttermin, guck, dass dein Training da irgendwie mit reinpasst. Und er greift auch zurück, jetzt kommen wir wieder zu der Ernährungs-AI, greift zurück auf den Kalender, wo die ganzen Rezepte drinstehen. Oh. Das heißt, er kann mir sagen, hier, ne, du machst jetzt dein Training, zum Abendessen gibt's Folgendes. Jetzt habe ich gesagt, so Pi mal Daumen von dem, was ich koche, esse ich 2/3 und meine Frau 1/3. Also setzt für mich immer pauschal 2/3 von den Kalorien und so weiter an. Mhm. Und dann kann er mir sagen, oh, du hast heute ein intensives Training. Da passt ja sehr gut, dass du zum Abendessen was mit vielen Kichererbsen hast, weil die haben Proteine, die sorgen dafür, dass deine Muskeln sich gut erholen. Und das sagt er mir dann jeden Tag. Und du kannst ihn immer weiter fragen und sagen, hier, Mensch, ich habe jetzt das Training gemacht, soll ich heute ein bisschen länger machen? Und der haut mir immer sehr häufig auf die Finger und sagt, nee, du strengst dich zu doll an. Heute ist erstmal Cooldown, wir machen nur 110 Watt für eine Stunde.
Okay.
Und krass. Jetzt mal.
Und das wird immer, mal, immer mehr automatisiert.
Jetzt muss ich mal so dazwischen fragen, wie sehr bist du besorgt, dass dieses Ding halluziniert und irgendwelchen Quatsch empfiehlt, der eigentlich, wo es auch mal kein Wissenschaftsfakt dahinter steckt, sondern das hat er irgendwo gelesen bei Trust Me Bro YouTube Academy.
Ja, also zum einen stelle ich ihm ja viele Informationsquellen über Notebook LM zur Verfügung. Da sind ja dann wirklich so Studien drin und so weiter. Und ich sage, hol dir die Informationen vorrangig aus diesem Notizbuch. Und ein gutes Beispiel aus der Praxis, ich habe mal gesagt, Mensch, hier, pass auf, ich habe keine Lust mehr, morgens zum Frühstück immer Toast mit Salami zu essen, mach mir mal was Ordentliches. Dann habe ich mit ihm quasi zusammen einen Shake entwickelt, habe dann gesagt, ja, Magerquark kriege ich nicht so gut runter, ja, dann mischst du den mit ganz viel Wasser und machst da Früchte rein, pipapo. Und dann, ich arbeite ja bei der Krankenkasse, habe ich diesen ganzen Chatverlauf mal genommen und bin zu einer Ernährungsberaterin von uns gegangen und habe gesagt, hier, guck dir das mal an. Und die hat sich das angeguckt und die hat gesagt, ja, das sieht alles sehr plausibel aus, ne, dass ich bei manchen Sachen aufgrund meiner Einniere aufpassen muss und dass Bananen dann nicht so die erste Wahl sind als Sportlernahrung. Die sollte ich da nicht reinmachen, weil die zu viel Kalium haben. Das belastet meine Niere zu sehr. Und die war da sehr angetan von. Und viele der anderen Daten, die holt er sich ja quasi aus meinen Daten.
Ja.
Also da ist es mit dem Halluzinieren nicht so, dass ich denke, da laufe ich große Gefahr. Und zur Not, jetzt eine Sache hatte ich nochmal, da hat er mir empfohlen, dass ich ein Supplement nehmen soll, und zwar Magnesiumcitrat. Da habe ich dann seine Antwort erstmal genommen und habe die dann bei Perplexity und bei ChatGPT reingemacht, habe gesagt, hier, das ist meine gesundheitliche Konstellation, dieses Medikament oder dieses Supplement, kann ich das nehmen, ja oder nein? Und dann sagen die mir beide, ja, das ist für den Fall, Nebenwirkungen können sein, das und das, wo ich dann denke, ja, die Nebenwirkung ist genau das, was ich haben will, das der mir empfohlen hat, von daher nehme ich das jetzt. Buff.
Okay.
Selbstmedikation mit KI, also da wäre ich dann doch wieder zu der Kollegin gelaufen, aber okay,
ja. Ja, es ist ja nicht so in dem Sinne Selbstmedikation, sondern es ist ein Supplement. Ich sag mal, ja, das klar, ist
aber auch, wie aber Vitamin. Das ist ja ein spezieller Fall und diese Supplements sind ja vielleicht dann doch auf die große breite Masse ausgelegt.
Ja. Aber der denkt auch teilweise an Sachen, wo ich da nicht dran denken würde. Was weiß ich kann ihm eingeben, pass auf, ich möchte heute gerne eine 60 Kilometer Radtour machen. Ich möchte viel auf Schotterstraßen fahren, gib mir mal Tipps. Dann sagt er, okay, heute sind bei dir 5 Grad. Wenn du mit deinem E-Gravel fährst, denk da dran, bei den Temperaturen hat der Akku vielleicht 20% weniger Reichweite. Wenn du viel auf Schotterstraßen fahren willst, dann mach bei deinem Fahrrad, die sind ja auch alle hinterlegt, mach bei deinem Pinarello-Fahrrad den Luftdruck vorne so und hinten so. Und damit bist du auf Schotter besser unterwegs, als wenn der Reifen zu voll ist. Also der gibt da passgenaue Tipps. Und das passt ganz gut hin. Und letztlich sage ich immer, die Medizin, die hilft, hat recht. Und ich habe in den 3 Wochen, wie ich das jetzt nutze, 4 Kilo abgenommen.
Okay.
Ich habe ihm gesagt, ja, für mich ist es wichtig.
Ding auf Diät gesetzt hast, ganz einfach.
Nee, ich habe gesagt, hier versuch möglichst einen Trainingsplan aufzustellen, der an mein Viszeralfett rangeht. Ne, das ist ja dieses böse Fett, das für Entzündungen im Körper sorgt und die Plauze halt, die Männerplauze. Und dann sagt er mir, hier am besten ist für dich momentan nüchtern Training, weil es gab ja früher mal dieses Buch Schlank im Schlaf. Schlaf ist das, wo der Körper merkt, oh, ich habe hier einen Mangel, aber der ist nicht dramatisch, deswegen hole ich mir die Nährstoffe, die ich brauche, aus dem Fett. Und da haben wir ja genug von. Dann, wenn ich morgens aufwache, gibt's erstmal einen Espresso, der kurbelt so ein bisschen die Verdauung an, macht noch so ein bisschen die Fettverbrennung scharf, dann mache ich mein Training, danach warte ich noch eine Stunde, so dieser Nachbrenneffekt für das Fett und dann gibt's erst das Frühstück. Das hat der mit mir alles zusammen erarbeitet und das macht leider alles ziemlich viel Sinn.
Ja, gut, das Coole ist ja, wenn es dir dann auch Spaß macht, wenn du dann das Gefühl hast, so okay, ich halte mich dann auch. Ja. Ich glaube, wenn meine KI mir vor einer Radtour sagen würde, dass ich meinen Luftdruck um 0,4 pro Bar senken soll und dies, das, Ananas und schraub noch eine andere Kassette drauf und irgendwie die Reifen sind auch schlecht und du musst den Lenkwinkel noch verstellen. und dann würde ich dieses Ding einfach an die Wand klatschen, weil das ist halt was KI halt immer macht, gell, sich dich voll sülzen. Das sind auch diese bei diesen Programmierassistenten, du gibst ihm eine Aufgabe, mach mal hier 2 Zeilen Code und er antwortet dir mit so 3 DIN A4 Seiten, was er alles gedacht hat. Und dann hat er die 2 Zeilen Code geschrieben und dann hat er noch eine Abschlusszusammenfassung und noch 7 Ideen, wie es weitergehen könnte. Und dann hast du so Wall of Text. So, jetzt, soll ich das jetzt lesen? Nein, ich sehe, er hat die eine Zeile geschrieben, der Rest interessiert mich nicht. Die ganzen Tokens hättest du dir alles sparen können. Ich lese mir die Kacke da nicht durch, deine ganzen grünen Emoji-Häkchen, die du da reingemacht hast. Die sind so geschwätzig, diese Dinge. Und ja. Aber wenn du das hinkriegst, dass das für dich sozusagen diese entscheidenden Infos rausknallt und eben nicht so, dass du jeden Morgen erstmal eine DIN A4-Seite lesen musst, was er denn jetzt wieder gedacht hat.
Der macht vor allem so nachvollziehbar, was für Prozesse im Körper abgehen, wo ich dann denke, okay, das ist nun mal Studienlage,
ja, das ist geil.
Viszeralfett und auch solche Sachen wie, achte darauf, dass du abends möglichst ein oranges Licht im Schlafzimmer hast, weil dadurch kannst du dann besser einschlafen, das steigert deine Schlafqualität. Morgens solltest du ein kaltweißes Licht machen, damit dein Körper wirklich dann Cortisol ausstößt und merkt, oh, ich bin jetzt wach, ich muss jetzt hier sofort wach werden. Also der ist schon sehr, sehr vollumfänglich und der kann einen auch gut zusammenscheißen. Also letzten Freitag bin ich außer der Reihe mal 60 Kilometer draußen gefahren, weil das Wetter so geil war. Und da hat mich dann natürlich nichts gehalten. Und dann komme ich zurück, will hier ganz stolz hier meine Datei präsentieren und er sagt, Andreas, wir müssen reden. Wie kommst du darauf, heute mit Puls 170 zu fahren und mit Maximalwerten von Leistung von 800 Watt? Ja, dann denkt man sich, ja, nee, eigentlich hat er recht. Eigentlich hatten wir gesagt, dass wir die ersten 15 Wochen erstmal langsam angehen lassen.
Aber es war geil.
Ja.
KI.
Und der plant alles ein.
KI bittet zum Gespräch. Wir müssen reden.
Ja.
Hast du dem irgendwie so eine Personality hinterlegt? Hast du irgendwie reingeschrieben, hier, du bist mein Trainer und du darfst mich auch anpöbeln? Oder? Weil sonst ist der ja immer...
Also ich hab ihm gesagt, am Anfang hat er natürlich, wie es halt bei den KIs immer ist, erstmal ordentlich gelobt. Und ich habe ihm jetzt gesagt, hier, lobe mich nicht, sondern sei emotionslos, sachlich und kritisch. Ne? Also,
ja, genau, weil wenn das erste dann Mal, wenn du da reinstellst, Pinarello, sowieso das erste, was er gesagt hätte, ja, geiles Setup, geiles Fahrrad, ja, voll gut, was
genau.
Du da ist ja richtig solides Zeug am Start, so, ja, hör auf mich voll zu schwafeln, wir wollen lieber was anderes reden. Ja.
Aber es ist echt so spannend, ey, wenn du dann, was weiß ich, in Notebook LM, wie gesagt, Studien drin und auch irgendwas zum Thema Bikepacking, was muss ich beachten, wie muss ich meine Fahrradtasche packen, dann hast du die Möglichkeit ja bei Notebook LM zu sagen, mach mir eine Dia-Show oder mach mir einen Podcast und sag dann einfach, ja, mach mir das mal zum Thema, wie soll ich bei einer langen Fahrradtour meine Taschen packen, ich habe 2 Ortlieb-Satteltaschen. dann sagt er dir, okay, ja, mach dir eine tolle Präsentation und sagt dann, was sowieso dazu gehört, was für Basics, dann, dass die schweren Sachen nach unten kommen, damit der Schwerpunkt möglichst niedrig liegt. Und dann sagt er, mach dir eine Tasche für, wenn du an deinem Ziel angekommen bist und eine Tasche für das, was du denn so während der Fahrt alles brauchen könntest, so Regenjacke, Pipapo und so weiter. Und denkst ja, Alter, dann macht alles so viel Sinn. Das ist gruselig, dass der für sowas nur 2 Minuten braucht und das dann mit gesprochenen Worten als Video einem präsentiert. Also inzwischen habe ich mehr als einen Use Case gefunden, was ich vor 3 Jahren nicht geglaubt habe. Ich habe jetzt sogar eine gebaut, die mir Blogbeiträge schreibt. Also ich habe mein ganzes altes Blog, irgendwie 1000 Artikel habe ich da reingepackt, habe gesagt, hier analysier das mal, welchen Schreibstil hat der, und daraus dann einen Agenten gebaut. Jetzt muss ich nur noch hingehen, nehme irgendwann am Tag irgendwas auf, was weiß ich, komme von einer Radtour, nach dem Duschen im Badezimmer stehe ich da und denke, ja, sprichst du was ein, das Transkript kriegt er dann von wegen, ja, ich war heute auf Radtour, ich bin um Maschsee gefahren, es war viel los, alle kommen aus ihren Löchern raus. Mach mir daraus mal einen Blogbeitrag mit ungefähr 300 Zeichen oder 300 Wörtern und dann noch mal einen Instagram-Beitrag gekürzt auf 100 Zeichen. Und dann guckst du dir das noch mal durch, arbeitest mit diesem Canvas. Das heißt, du kannst dann direkt im Text dann entweder selber was ändern oder sagen, hier beton mir in dem Absatz mal mehr die Fitness, keine Ahnung was, und dann schreibt er das dann alles nochmal um, und dann nach kurzer Zeit kann man dann echt sagen, ja, das ist so ungefähr das, was ich im Transkript gesagt habe, und dann kann man halt mal schnell aufs Blog schießen.
Krass. Ja, das habe ich bei einem Blogbeitrag kürzlich auch probiert, aber ich habe es nicht mit Notebook LM gemacht, ich habe dann ich weiß nicht, war es Perplexity oder irgendeinem, habe ich quasi auch meine Blogadresse gegeben und habe gesagt, hier, scrape das mal und lies dir das durch. Und der hat dann, glaube ich, nur so 10, 15 Artikel angeklickt. Er hat jetzt nicht das ganze Blog gelesen und hat dann gemeint, ja, das habe ich jetzt so, kann ich jetzt so ungefähr. Und dann hat er so in dem Stil geschrieben, wo ich sagen würde, ja, hätte ich jetzt nicht so gemacht, aber war irgendwie doch nah genug dran, um mit so ein bisschen Umformulieren es dann verwenden zu können. Mhm. Aber das ist schon, da geht noch einiges, ja.
Gruselig. Ja.
Jetzt zitiert er hier schon.
Da werde ich dann demnächst auch mal einen längeren YouTube-Film drüber machen, um mal zu zeigen, was ich mir denn da alles ausgedacht habe. Mal gucken, wie das noch weiter wächst.
Oh ja, das ist spannend. Das ist sehr spannend. Du hattest vorhin noch gesagt, dass du noch so ein, zwei hier Komoot-Ersatz, wir hatten ja auch letzte Woche kurz über Komoot gesprochen, die du empfehlen könntest?
Genau, der Komoot-Ersatz, beziehungsweise das Tool, das ich eigentlich lieber fürs Planen von Radtouren nutze, nennt sich brouter.de, also brouter.de. Das hat den Vorteil, das könnte euch vielleicht entgegenkommen, man kann sich nämlich seine Vorlieben da einprogrammieren. Wenn ihr die Seite aufruft, dann seht ihr ganz normal die Landkarte und könnt dann halt einen Punkt A als Startpunkt und Punkt B als Zielpunkt festlegen. Aber auf der rechten Seitenleiste habt ihr so ein Werkzeugzeichen. Wenn ihr das anklickt, dann erscheint da ein Skript. Wenn ihr das anklickt und dann auf Profil geht, dann seht ihr da ein Skript. Das sieht erstmal sehr, sehr komisch aus. Und da kann man dann solche Sachen einstellen, wie zum Beispiel, ehe ich an einer vielbefahrenen Bundesstraße fahre, plan mir lieber einen Umweg, wenn der Umweg nicht länger als doppelt so lang ist oder nicht länger als dreifach so lang. Also man kann das sehr, sehr passgenau auf sich anpassen und auch sagen, wie gerne man Steigung mag und dass man sagt, ja, wenn die Strecke kürzer ist, möchte ich sie fahren, auch wenn die Steigung ein bisschen stärker ist. Aber dafür habe ich dann Kilometer gespart. Und das lässt sich sehr, 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 sehr genau anpassen, arbeitet mit OpenStreetMaps. Und letztlich mache ich es dann so, wenn ich da eine Tour geplant habe, kannst du sie ganz normal exportieren, kriegst eine GPX-Datei, die lade ich mir dann in Komoot hoch und von da aus kriege ich sie dann überall hin, wo ich sie haben will.
Das Tool habe ich tatsächlich auch schon mal benutzt, um genau das zu tun. Ja, war mir nur irgendwie zu aufwendig, das jedes Mal wieder zu machen. Das ist auch nicht ja, so wahnsinnig gut, ohne Maus zu benutzen, gell? Das ist mehr so ein...
Nein, das stimmt.
Das möchte nicht getouched werden.
Am Desktop, ja. Also ich habe so gemacht, ich habe mir so einmal mich durch dieses Ganze durchgeackert, was ich denn so für Vorlieben habe, dass ich sage, lieber ein Umweg von, der fünfmal so lang ist, anstatt an einer vielbefahrenen Bundesstraße ohne Radweg, solche Sachen. Dann habe ich mir das einmal kopiert als Google-Notiz und immer wenn ich es dann brauche, öffne ich die Seite, paste das da ins Profil rein und dann hat er wieder alle meine Einstellungen. Ich kann lustig meine Strecken planen. Das finde ich ganz cool eigentlich.
Gibt da noch
irgendwie, aber vielleicht noch besser.
Hm? Ja, es gibt da noch bikerouter.de. Das sieht irgendwie faktisch 1:1 genauso aus. Weiß nicht, wie die zusammenhängen.
Ist es, glaube ich, auch, ne? Oder?
Nee. Aber es hat mehr Profile irgendwie da oben links schon so vordefiniert.
Ja.
Keine Ahnung, wie das zusammenhängt.
Stimmt, das sind, glaube ich, so ziemlich die gleichen. Ja, das stimmt. Vielleicht ein bisschen praktikabler wäre die Seite onroutemap.de. Die ist ganz sinnvoll, wenn ihr schon eine Radtour geplant habt und wissen wollt, wo ihr an dieser Strecke irgendwelche Versorgungsstationen habt. Das heißt, ihr plant eure Strecke in Komoot oder irgendwas und ladet euch dann die GPX-Datei runter, packt die in onroutemap und sagt dann, bis zu welchem Abstand von der Strecke soll er mir Versorgungsstationen anzeigen. Seien das Supermärkte, Tankstellen, Restaurants, Bäckereien, Trinkwasserspender und so weiter und so fort. Und dann errechnet er euch eine Karte, die quasi auch den GPX-Track zeigt, die Landkarte, die Strecke. Und entlang der Strecke seht ihr dann alle diese Versorgungspunkte, die euren Kriterien entsprechen. Wenn ihr jetzt sagt, alles muss maximal 200 Meter von der Strecke entfernt sein, dann zeigt ihr euch entlang der Strecke als kleine Buttons wirklich jeden Bäcker, der in 150 Metern Luftlinie von eurer Strecke entfernt ist. Da kommt dann quasi eine Datei bei raus und die URL müsst ihr euch einfach nur abspeichern, irgendwo als Notiz oder per E-Mail zuschicken. Und wenn ihr dann auf Tour seid, klickt ihr einfach die Datei, diesen Link an und dann habt ihr wieder die Datei. Also die kann man nicht speichern, sondern die liegen dann quasi bei dem Anbieter, onroutemap.de.
So im Sinne von, ich habe jetzt Hunger, ich brauche was, ich guck mal eben, klick da mal drauf und dann.
Genau.
Das ist ja für deine langen Touren nach Dänemark oder so jetzt sicherlich spannend, wenn du dann sagst, okay, jetzt wäre Zeit für das dritte Croissant des Tages. Wo kriege ich das?
Genau, richtig. Dass man dann sieht, gerade so in nicht ganz so dicht besiedelten Gebieten wie der Lüneburger Heide zum Beispiel, dass ich da dann gucken kann und sehe, ah, okay, hier in 5 Kilometern kommt ein Bäcker. Den sollte ich schon nutzen, weil danach kommt 10 Kilometer erstmal nüscht.
Okay, ja, geil.
Das ist ein guter Überblick.
Mhm. Wir versuchen dran zu denken, das zu verlinken, Bob.
Ja.
Wir das auch daran. Letzte Woche mit den Eulen nicht geschafft haben.
Die hast du ja immerhin schnell nachgegeben.
Ich hab sie dann noch schnell nach, ja. Aber trotzdem vergessen.
Okay. Ja, ich habe fertig.
Ja,
das
geil.
Das war jetzt aber auch der große Rundumschlag.
Ja. Kurz davor hier schon einzukaufen gleich.
Immer, das ist immer diese Sendung, wo man dann irgendwas bestellen muss.
Ja, so. Ah, ja, ist doch die, Fahrradcomputer und.
Diesmal für dich schlimm.
Ja. Das bringt uns doch direkt dazu, dass ein Hörer von uns.
Matthias,
du hast vorhin schon aus den Kommentaren vorgelesen.
Mhm. Habe ich den Tab noch offen? Soll ich machen?
Ja, gerne. Ich finde es nämlich gerade nett.
Matthias wünscht sich, dass wir mal über Autos reden, und zwar über elektrische. Da sind wir ja mit dem Andi hier auch super aufgestellt. Allerdings geht seine Frage ziemlich spezifisch in die Volkswagen-Richtung. Ich zitiere, falls ihr für die nächsten Wochen noch Themen sucht, ich würde mich über einen Bus, also mit Doppel-Z für den ID.Buzz, Update freuen. Wir stehen gerade vor der Entscheidung, was unser Nachfolger für einen Ioniq 5 oder wird, und ID.7 oder ID.Buzz stehen hoch im Kurs. Und dann kommen seine Fragen. Braucht man zu viert einen Bus? Ist es überhaupt ein richtiger Bus? Was stört euch? Was ist cool? Würdet ihr ihn wiederholen? So in die Richtung. Also, Stefan.
Von Elektrofahren müssen wir ihn zumindest nicht überzeugen. Das finde ich schon
mal so. Nee, das scheint, er hat auch den Ioniq 5, der geht jetzt weg. Also, er hat die ja ein paar Jahre Leasing wohl die Ioniq 5 hinter sich.
Aha.
Scheint überzeugt genug zu sein, dass das Elektrische wieder geklickt wird.
Wenn man damit mal gefahren ist, ist das schon, habe ich das hier erzählt, ja. Dass wie wir neulich einen Ersatzwagen hatten, das ist so ein Verbrenner und der halt überhaupt nicht aus dem Quark kam. Es war, glaube ich, ein Passat mit 50 PS oder sowas. Es war fürchterlich.
Ich werde nächste Woche, geht mein ID.Buzz nochmal in die Werkstatt, kann ich für ein Software-Update und Batterie-Check. Ja, ist aber diesmal geplant. Das ist eine Feldmaßnahme, wie das bei VW heißt. Das ist, glaube ich, Euphemismus für Rückrufaktion. Und da werde ich einen, wie hat das, wie heißt dieses Viech? Die haben diesen Tiguan, diesen mittleren SUV, Tiguan Allspace, den haben sie umbenannt, der heißt jetzt irgendwie anders. Mhm. Tachyonenstrahl oder so ähnlich. Nee, Tyron heißt das, glaube ich. Egal. Und das werde ich dann für 3 Tage, bis zu 3 Tage kann das dauern, fahren. Mal gucken, ob ich dann dieselbe Experience wie du habe, dass ich das Gefühl habe, dass das sehr zäh wird oder sehr, weiß nicht, brummig oder so.
Ja. Okay, also.
Also, Bus-Update. Braucht man zu viert einen Bus? Ihr seid zu viert, wir sind zu viert. Wie würdest du das einschätzen?
Auf jeden Fall. Nee, braucht man nicht, aber. es kommt halt ein bisschen drauf an, was man so in seiner Freizeit macht. Also wenn man regelmäßig große Mengen Zeugs hin und her transportiert, weil man, keine Ahnung, mir fällt jetzt keine, ja, man macht Triathlon oder man macht Mountainbike-Rennen und muss regelmäßig sein Fahrrad und so transportieren. Da bietet es sich halt schon an, so einen Bus zu haben, wo man einfach auch mal Scheiß in größeren Mengen reinfeuern kann. Oder wenn man die kleineren Kinder ins Schwimmbad fährt und sie irgendwie direkt von der Kita abholt, dann können sie sich sogar im Bus umziehen einfach. Scheiben getönt, ideale Umkleide. Also ich habe mich da auch schon umgezogen irgendwie, als wir irgendwo hin sind. Also für so Sachen kann man den auf jeden Fall gut nutzen.
Ich habe zum Beispiel dauerhaft eine große Kühlbox, also so eine aktive, ist faktisch eher ein Kühlschrank. Also ist eine Box, aber mit Kompressor und kann kalt machen, kann sogar gefrieren. Habe ich hier, glaube ich, auch erzählt, dass ich die gekauft habe. Mhm. Die steht einfach dauerhaft im Auto. Die ist einfach immer da drin. Die ist natürlich nicht immer an, aber wenn man die einsteckt, dann braucht die irgendwie 20 Minuten oder so, dann ist sie kalt. Das heißt, man kann die auf dem Weg zum Supermarkt anmachen und runterkühlen. Und dann ist sie kalt, wenn man da wieder rauskommt aus dem Supermarkt. Und dann muss man nicht sofort mit dem ganzen Tiefkühlfisch straight wieder nach Hause fahren, sondern, keine Ahnung, noch irgendwo anders hin, noch irgendwie 2, 3 andere Shopping-Momente, egal, läuft. Und das Ding ist halt groß und das müsste man jetzt wahrscheinlich in einem Nicht-Bus-Auto, würde ich das wahrscheinlich nicht dauerhaft im Kofferraum lassen, weil da wäre der Kofferraum wahrscheinlich einfach komplett voll damit. Vielleicht in einem großen Kombi nicht, aber selbst da würde das einen ordentlichen Teil des Kofferraums wegfressen und so, das Ding steht da einfach drin und da ist noch so viel Platz drumherum. Ich kann das, im Alltag muss ich das nie rausnehmen. Selbst im Urlaub, dafür habe ich es ja gekauft, selbst im Urlaub fährt dieses Ding mit, weil da noch so viel Kofferraum übrig ist, dass es einfach wurscht ist, dass sie da drin ist. Und das ist schon gut. Und klar, Fahrrad hatte ich auch schon drin. Da muss ich dann schon trotzdem einen Sitz umklappen, wenn ich nicht irgendwie ein Vorderrad ausbauen will oder so. Aber ich hatte in dem Fall da bei dem Triathlon keine Lust, irgendwas zu basteln. Also habe ich einen Sitz umgeklappt, das Ding reingeschoben und dann einfach so, wie es ist, wieder rausgenommen. Das geht.
Ja. Bei euch in dem Andi, Kia EV6 war das, richtig?
Kia EV6, genau, richtig.
Wenn du da hinten irgendwie eine Kühlbox, geht wahrscheinlich auch fast rein, oder? Oder
also in den Kofferraum. Denke ich mal auf alle Fälle, ja, so eine kleine Kühlbox auf alle Fälle. Haben wir auch hinten noch eine Steckdose unterm Rücksitz.
Oh, cool.
Eine richtige normale Steckdose.
Ah, mit 220. Dann würde
wohl schon gehen, aber. Genau, 220.
Ja, das ist cool bei den Kia und Hyundai-Fahrzeugen, dass du da Vehicle to Load hast und ja, das ist schon geil.
Ja, das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja, dass du dann hinten da, wo du normalerweise Strom reinlädst, einen Adapter draufsetzt und dann hast du da auch nochmal einen richtigen Schuko-Stecker.
Genau. Über denselben Inverter machen die wahrscheinlich auch die Innensteckdose.
Ja, genau.
Da könnte man sich eine richtige Espresso-Maschine mitnehmen und im Auto lagern.
Ja, du, als das Auto rauskam, hast du in jedem zweiten Video dazu gesehen, wie Leute Espresso-Maschinen in ihrem EV6 hinten rumfahren. Wo ich mir dachte, ernsthaft? Toll.
Ja, keine Ahnung, wenn du so irgendwie Camping oder so und da so einen Platz hast, wo du eben nicht so die Annehmlichkeiten hast oder halt einfach irgendwo wild stehst, das ist schon geil. Aber
Also Fakt ist, ich habe es in den 2 Jahren mit dem Auto noch nicht ein einziges Mal benutzt. Ich habe auch gedacht, oh, als ich das Auto gekauft habe, war dieser Adapter nicht dabei. Dann habe ich den erstmal rund gemacht, habe gesagt, ja, hier der Adapter, der muss dabei. Weil wenn ich irgendwo und dann mein E-Bike aufladen, pipapo. Und am Ende, so wirklich benutzt hast du es nicht. Vielleicht mal, wenn du einen Staubsauger noch hast. Wir haben auch Akkustaubsauger, also selbst da brauchst du keine Steckdose für. Mhm. Wenn du mal das Auto aussaugen willst oder so. Und Espressomaschine, weiß ich nicht, muss nicht.
Das ist dann schon ein bisschen übertrieben. Ja, wenn man im Auto pennen würde.
Kaffee-Vollautomat.
Ist es überhaupt ein richtiger Bus? Es hat die Frage, er hat richtiger in Anführungszeichen gesetzt.
Was ist denn richtiger Bus?
Ich glaube, er meint wahrscheinlich sozusagen diese Flexibilität von einem T7 oder so oder T6. Hm. Die hat er natürlich nicht. Das ist so. Du kannst jetzt keine Sitze drehen. Du kannst die Sitze auch nicht, dieses Schienensystem, was der T6 hatte, wo du den Sitz quasi aus der Mittelreihe bis quasi an die Kofferraumklappe in einem Zug durchjagen kannst, in einer Schiene und dadurch sehr flexibel bist, wie du die Bestuhlung organisieren willst. Du kannst hier ein bisschen hin und her schieben, ein bisschen vor und zurück und du kannst, weiß nicht, kann man Sitze ausbauen? Hast du mal versucht, einen Sitz auszubauen? Geht, glaube ich, auch nicht, gell?
Ich glaube schon.
Die hintere Reihe bei dir vielleicht, gell? Ja. Du hast ja den 3-Reihigen.
Ja.
Ich habe den 2-Reihigen und ich glaube, die mittlere Sitzbank kriegst du nicht raus.
Außer mit ganz viel Schrauben.
Ja, genau. Also jetzt nicht so in dem Sinne von, ziehen sie den Hebel mit der roten Lasche dran und dann machst du einen Flop und du hast das Ding in der Hand
nach oben und so.
Ja, genau. Aber so ist das ja bei den T7ern und T6ern. Dass du da wirklich, du klappst den Sitz zusammen, dann ziehst du an irgendeiner Lasche, dann rastet der aus seiner Schiene aus und danach hast du ein 110 Kilo schweres Monster, was du versuchst wieder rauszuheben. Das ist dann dein Problem, wie du das machst. Keine Ahnung, ich habe das mal bei so einem Mercedes V-Klasse so einen Sitz ausgebaut. Das ist enorm unschön, was diese Dinger wiegen. Aber sie sind sehr leicht da rauszunehmen bei so einem Benz. Und das kann er nicht, das muss man ganz klar sagen. Aber davon abgesehen, wenn du diesen Bedarf nicht hast, so das Raumgefühl da drin, sowohl jetzt, dass Kinder einfach aufrecht stehen können, ja, also die stehen da einfach drin, die laufen da so durch, die müssen sich nicht bücken oder einen Kopf einziehen oder so. Klar, das geht dann irgendwann weg, wenn sie größer werden und für uns Erwachsene ist es natürlich nicht so, aber es ist schon, du steigst da ein und es ist ein ganz anderes Raumgefühl. Ich hatte jetzt die Woche mein Auto zum ersten Mal in Inspektion, weil er jetzt 2 Jahre alt geworden ist und ist ja seit einem Jahr bei uns jetzt auch, also ich habe den ja als Jahreswagen geholt. Und das war jetzt so ein bisschen sozusagen dieses erstjährige Jubiläum. Und zu diesem Software-Update habe ich dann mich von dem Autohaustypen wieder nach Hause fahren lassen, nachdem ich das Auto da abgegeben habe. Der hat mich mit dem Polo nach Hause gefahren. Und das war seit langer Zeit mal wieder, dass ich in so einem richtig klassischen, tiefen Auto gesessen habe. Der ID3 war ja auch durch die Batterie im Boden so ein bisschen höher. Jetzt saß ich in einem Polo und ich hatte fast das Gefühl, ist der tiefer gelegt? So, nee, der ist Serie. Man, so weit unten kann man sitzen. Ich hatte das komplett vergessen. Und wenn man dann irgendwie mal einen Mietwagen wegen irgendwas hatte, dann hatte ich in letzter Zeit auch immer das Pech, dass ich irgendwie so Mini- oder Mikro-SUVs bekommen habe, wo man dann auch immer so ein bisschen höher sitzt und im Bus so weit oben. Ja. Das ist schon von dem Fahrgefühl und vom Innenraumgefühl, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein richtiger Bus. Nur halt von dieser Flexibilität dieses Schienensystems, das hat er nicht. Das ist einfach so. Aber im Alltag brauche ich das nicht.
Aber wenn man sich das anguckt, ist ja schon so, dass es da ganz viele Leute gibt, die irgendwelche Umbauvorschläge machen und so. Wenn man da entsprechendes Interesse hat, da was zu machen, kann man das, glaube ich, sogar leasingmäßig sicher einbauen. Also da wird nichts irgendwo reingebohrt, wo nicht reingebohrt werden soll oder so. Und dann kannst du das schon krass auch campingmäßig
nutzen. Ja, das habe ich gar nicht groß versucht. Ich meine, es gibt Leute, die natürlich auch Sachen umbauen, die leasingmäßig nicht gehen. Ich habe jetzt kürzlich gesehen, wo einer irgendwie das Dach weggeschnitten hat, um dann da oben so ein
Pool?
So ein Zeltklapp, also so ein Klappdach, geil, wo du dann oben drin pennen kannst. Oder zumindest Stehhöhe kriegst. Ich weiß nicht, ob da ein Bett drin war, aber ich nehme es an. Genau, wo so Camping-Sachen umgebaut werden. Das geht
ja
schon.
Ja, klar.
Genau. Was stört euch? Was ist cool? Stefan.
Die Software nervt halt.
Es ist immer noch so. Du hast doch die neue. Was nervt?
Ja, also, dass er immer wieder Geister sieht. So, man parkt irgendwie rückwärts ein, rundherum alles, also was heißt einparken, so, man fährt ein Stückchen rückwärts, dann ist ein Auto neben einem, dann fährt das Auto weg und er fährt mal wieder ein Stückchen rückwärts und er springt halt in die Eisen, hält alles an, weil da war ja vorhin ein Auto, das muss ja noch irgendwo sein. Und so. Das macht er regelmäßig mit mir, dass er piepst und dann springt er in die Eisen und sagt so, nee, hier ist, ja.
Das habe ich selten.
Okay. Ich hatte eine Zeit lang da wirklich irgendwie, so, du fährst in eine Kreuzung ein, da fährt einer an dir vorbei und dann willst du weiterfahren und er latscht halt rein und von allen Seiten kommen die Leute so, Alter, ich will jetzt gerne hier wegkommen, lass mich bitte einfach fahren. Nein, da vorne rechts, da ist was. Nee, ist nix, kann ich sehen, kann ich hingucken.
Was ich manchmal habe, ist, wenn ich rückwärts fahre und dabei nicht angeschnallt bin, also wenn du so Rangierfahrt, sag ich mal, ja, das mag er gar nicht, weil wenn du dann rückwärts fährst und so diesen Dad-Move machst, dass du da deinen Arm Gesäß hinter den und den das Gesäß auch nur so leicht lupfst, ja, so eine Arschbacke hoch, um so ein bisschen nach hinten dich umdrehen und nach hinten gucken zu können. Das mag der überhaupt nicht. Das ist mir allerdings beim ID3 häufiger passiert, weil beim ID3 hatte ich keine Rückfahrkamera. Und demzufolge musste ich da wirklich mich umdrehen. Ich hatte zwar die Piepser, aber trotzdem, du willst ja nicht nur Piepser-only fahren.
Ja.
Guckst dann schon noch nach hinten. Und dabei ist es quasi immer passiert, dass ich dann eine Vollbremsung reingedrückt bekommen habe und das Auto halt so richtig so peng und dann steht es. Und es fühlt sich an, als wärst du irgendwo gegengeknallt, ja, weil das ist so hart,
diese Bremsung. Wenn die alle zuziehen, das ist schon brutal.
Und jetzt beim ID.Buzz habe ich 360-Grad-Kamera, also Rückfahrkamera plus dieses Area-View oder wie das heißt, wo du so dein Auto von oben siehst, so eine gefakte Drohnenansicht.
Oh, das
ist
cool.
Und da ist dann schon so, dass man dann oftmals auf den Bildschirm guckt und fährt. Und selbst wenn du da jetzt, wie gesagt, so, im Normalfall bin ich ja angeschnallt, aber man hat es halt manchmal so, was weiß ich, dann bist du auf dem Supermarktparkplatz und denkst dir, okay, dann parke ich jetzt aus und fahre da vorne vor den Eingang, weil, was weiß ich, meine Frau ist da hinten noch irgendwo und bringt den Wagen weg und das ist da auch Richtung Ausfahrt und dann parke ich jetzt schon mal aus und fahre davor und schnall mich auf dem Weg an, so nach dem Motto.
Mhm.
Und das machst du eigentlich nicht. Eigentlich legst du den Gurt immer an, egal was ist, weil sonst macht er dir wieder das. Er mag es nicht, wenn der Belegungssensor sagt, da sitzt keiner und angeschnallt ist da auch keiner, also ist da keiner, deshalb darf das Auto nicht fahren, deshalb machen wir jetzt hier Todesbremsung. Lustig fand ich in der Werkstatt der Typ, der gesagt hat, er holt es mal eben rein bei der Annahme und fährt es mal auf die Hebebühne und wir gucken es uns mal zusammen einmal so rundum an, ob uns was auffällt oder ansonsten dann Rest bei der Inspektion. Und er fährt's rein und genau das passiert. Er hebt den Arsch weg und bomb. Und ich denke, du bist VW-Händler, du solltest das wissen, das machen alle eure Autos so. Und naja, diese neuen Kisten, da kam er da wieder angelaufen oder so zwischen den Zähnen seinen Fluchen. Das war lustig. Aber gut, das betrifft ja nicht nur die Elektroautos, das machen die alle so.
Genau, also das ist halt jetzt nicht irgendwie speziell für den Bass. Ich erlebe es halt nur bei dem Fahrzeug. Und ja, wenn ein Software-Update ist, dann löscht er immer alle Daten und also alle Einstellungen und das, also so ein paar Nervzeug-Sachen, aber das wirst du wahrscheinlich auch kriegen, wenn du den Golf kaufst. Was cool ist, das Fahrgefühl ist einfach geil. Also Elektroauto kennst du ja eh, wenn man Ioniq 5 hatte. Und jetzt, man sitzt halt so ein bisschen oben drüber. Man kann so bisschen runtergucken. Man hat viel Platz, hast du ja eben schon gesagt. Und die ganzen Daten, die einem angezeigt werden, wenn man darauf Bock hat, und man kann sie natürlich auch alle in seinem Home Assistant angucken und sehen, wie voll das Auto ist und sich Warnungen ausgeben, wenn das am Abend noch irgendwie leer ist, dass man das dann doch nochmal auflädt und so weiter. Das ist schon geil. Und der Platz, den man einfach hat, ich find's einfach so cool. So, ja, wir holen jetzt nochmal das. Ja, kannst du das denn alles mitnehmen? Ja. Ich habe einen Bus, ist mir egal, geht schon rein.
Zum Supermarkt und dann noch zum Baumarkt und danach noch irgendwas holen, was ich bei eBay Kleinanzeigen kaufe. Und schmeiß ich
denk alles dran, das Fahrrad wieder auszuladen.
Genau, Fahrrad ist auch noch drin.
Ja. Und was ist cool, würde ich sagen, es ist tatsächlich das Auto, egal, ich hatte schon irgendwie auch alle möglichen Autos so im Laufe des Lebens, es ist das Auto, auf das ich am häufigsten angesprochen werde. Ich hatte noch nie ein Auto, was so viel Aufmerksamkeit erregt. Das ist wirklich der Hammer. Faktisch, jedes Mal, wenn du damit irgendwo in die Öffentlichkeit gehst, Supermarkt, Parkplatz, Baumarkt, Parkplatz, irgendwo, keine Ahnung, Schwimmbad, Parkplatz, es kommt eigentlich immer irgendwer und starrt dich an so, du merkst es richtig, wie die Leute so um dich umdrehen und das Auto angucken im Vorbeilaufen oder tatsächlich dich ansprechen und mit irgendwelchen Fragen kommen. Das, klar, das muss man mögen, wenn man da jetzt keine Lust drauf hat und nicht dauernd vollgequatscht werden will, dann ist vielleicht das falsche Auto oder den dann vielleicht in Grau holen oder so, dass er nicht so auffällt. Aber ich habe ihn ja in Grün-Weiß und da fällt er halt irgendwie scheinbar ein bisschen auf. Und wie viele Gespräche ich führe, also ich habe neulich meine Frau irgendwo zu einer Freundin gefahren und dann hieß es, ja, ihr dürft aber nicht gleich wieder wegfahren, der Mann von der Freundin will mal kurz rauskommen und will mal das Auto angucken und ein bisschen Smalltalk machen. Standen wir da eine halbe Stunde und haben geplaudert. Und sowas passiert halt auch wenn es nicht irgendwie Bekannte sind, so der Pfarrer hat mich angequatscht und ich irgendwelche Lehrer von meiner Tochter und Leute auf dem Schwimmbadparkplatz. Und
ich stand neulich, bin ich zu, beim Aldi, aus dem Aldi rausgekommen, stand da jemand vorm Auto. Ich dachte so, oh, jetzt hier bitte keinen Unfall gebaut oder so. Ist Ihnen der Bus? So, darf ich ihn mal angucken? Der ist so cool. Ich möchte ihn auch haben. Und dann hat sich angeguckt, da hat sich halb reingesetzt und oh, so, ja, kein Problem. Und das, der war relativ groß und dann, oh ja, da, oh, da würde ich auch reinpassen. Ach ja, das ist ja toll. Und ja, und
wie weit kommt denn der? Und was kostet denn der?
Ja, wie weit kann man fahren? So, ja, ist nicht wichtig. Also, ja, 400 Abyss, aber man fährt ihn halt anders irgendwie.
Ja. Genau. Das, selbst der, jetzt, wir waren ja kürzlich letzte Woche beim Christoph auf der Geburtstagsparty. Und als ich gegangen bin, ist ja Christophs Nachbar auch gerade gegangen. Der fährt ja selbst auch Elektroauto. Der Nachbar. Und wir gehen raus und er läuft quasi nur ein Haus weiter und sieht, dass ich den Bus aufschließe, bleibt stehen und zack, plaudern. Also, wir waren die ganze Zeit schon auf derselben Party, aber er wusste nicht, dass ich dieses Auto fahre, also nochmal weiter geplaudert. Also immer, wenn irgendjemand mitkriegt, dass du auf dieses Auto zugehst und es aufschließt und steht irgendjemand in der Gegend, dann hast du ein Gespräch. Das ist mir noch mit keinem anderen Auto passiert. Selbst den ID3, den ich 2021 bekommen habe, ganz früh, also ich habe 2020 bestellt, frühes 21 bekommen, da waren Elektroautos ja durchaus nicht selten, da gab es schon ganz viele Teslas auf der Straße, aber der ID3 war noch recht frisch, als ich ihn gekriegt habe, den hat man noch nicht so häufig auf der Straße gesehen, da bin ich auch angequatscht worden, aber das hat dann so nach einem halben Jahr nachgelassen einfach, dann wurden diese Autos mehr auf der Straße und hier, es ist jetzt ein Jahr rum, ich fahre seit einem Jahr dieses Auto, er ist auch vorher schon 2-3 Jahre auf dem Markt gewesen, trotzdem, es hört nicht auf, das ist wirklich anders bei diesem Auto. Und ich find's lustig, ich führe diese Gespräche gerne, ich beantworte den Leuten immer die Fragen, ich mag das, aber ja, das kommt wohl mit diesem Fahrzeug, es ist irgendwie so. Würdet ihr wieder einholen? Also ich glaube, die Antwort ist irgendwie absehbar, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich würde den sofort wieder klicken, das ist schon ein schönes Auto. Ob ich es dann wirklich nach 4 Jahren tue, weiß ich nicht. Ob dann vielleicht die Neugier zu groß ist, auf irgendwas anderes umzusteigen und nochmal in irgendeine andere Richtung zu gehen, das will ich gar nicht sagen, aber wenn ich ihn jetzt noch nicht hätte und mit meinem jetzigen Wissen sozusagen die Entscheidung nochmal treffen müsste, dann würde ich es machen.
Andi, wie sieht's aus? Bus?
Ja, sowieso. Und vielleicht noch ein kleiner Spartipp für alle, die, ich vermute mal, eh auch Wallboxen haben. Es gibt ja den Paragraphen 14a im Energiewirtschaftsgesetz. Und ich habe ja nun schon seit einiger Zeit einen dynamischen Strompreis und mit dem Paragraph 14a werden dynamische Netzentgelte nochmal ins Spiel gebracht. Das heißt also, dass man da nochmal ordentlich sparen kann. Also bei verschiedenen Stromversorgern, das wird immer von dem jeweiligen Netzbetreiber selbst festgelegt, wie er das jetzt genau handhabt, aber die können sagen, dass die Strom zu einem günstigen Netzentgelt anbieten in der Zeit, wo vielleicht die Nachfrage gering ist und wenn du jetzt aber genau dann auch dein Auto laden willst, wenn alle das machen, dann zahlst du halt ein erhöhtes Netzentgelt und damit spare ich jetzt inzwischen so weit, dass ich jetzt eigentlich regelmäßig für 18 Cent pro Kilowattstunde mein Auto laden kann. Das ist schon ganz charmant, vor allem, wenn man jetzt sieht, dass der Spritpreis auf 1,90 geht, wo ich dann denke, ja, wollen wir mal rechnen, was du auf 100 Kilometer verbrauchst an Geld und was ich verbrauche, selbst wenn ich keine Solarkraft reinpacke. Also damit kann man sparen. Die Voraussetzung ist, dass man einen Großverbraucher hat, entweder eine Wärmepumpe oder in unserem Fall halt eine Wallbox. Und damit, wenn man dieses Modul, nennt sich das dann, nutzt, dann gibt man dem Netzbetreiber die Möglichkeit, im höchsten Bedarfsfall, wenn das Netz total überlastet ist, das ganze Teil auf 4 kW zu reduzieren, wo ich dann sage, okay, selbst wenn mein Auto nur mit 4 kW lädt, über Nacht wäre da trotzdem voll. Und im Gegensatz dazu hast du dann halt diese Vorteile, dass du zu bestimmten Zeiten ein relativ geringes Netzentgelt hast. Also wenn ich da spare ich nochmal, ich glaube, 6 Cent pro Kilowattstunde, wenn ich das in der Niedrigtarifzeit lade. Und das ist bei uns hier oben im Norden gerade die Zeit so ab Mitternacht bis morgens um 5. Und da kriegt man eigentlich so den Elektroauto-Akku Pi mal Daumen doch ganz voll.
Ja, auf jeden Fall. Selbst mit einem 11 kW Lader, was ja unsere VWs können ja nur 11 kW. Ich weiß nicht, dein Hyundai auch, oder? Oder hast du den 22er drin?
Ich habe einen 11 kW. Nur.
Ich werde immer von meinem Arbeitskollegen, der einen Renault hat, belächelt, weil der den 22 kW Lader hat und mir immer erklärt, dass das Geilste sei, geschnitten Brot, und der würde nie wieder ohne wollen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so im Alltag Stellen gibt, wo das praktisch ist, so irgendwo an so einer städtischen AC-Säule stehst und bist da nur für irgendwie 2 Stunden Restaurant besuchen, so, wenn dann das Doppelte reingehen würde, gerade so im Urlaub, wenn man eben nicht die heimische Wallbox in der Nähe hat, dann glaube ich schon, dass das mal cool ist. Aber so im Alltag muss ich sagen, mit der 11 kW, das passt schon.
Dann lieber schnell laden, das wäre mir da wichtiger als 22 statt 11 kW.
Ja, aber das ist ja.
Wenn du die Möglichkeit hast, 50 kW zu laden, was weiß ich hier, der kleine Renault Zoe, wenn der Schnellladefähigkeit hat, dann lädt er mit 50 kW, bist du immer noch mehr als doppelt so schnell als mit 22 kW.
Ja, das ist klar. Nee, der hat den Megane, den Renault Megane E-Tech. Und der kann schon auch über 100 kW schnell laden. Das ist, weiß ich genau, Zahl gar nicht. Aber halt auch den 22 kW Onboard Charger.
Ja.
Ich glaube, haben ist immer besser als brauchen, ne? Also von daher, wenn es das geben würde, dann würde man das natürlich nehmen, aber ich finde den Nachteil nicht so gravierend.
Naja, bei meiner Frau, der Zoe, der hat halt nicht das Schnellladen, der kann aber mit 22 kW. Und ich sage mal, gerade wenn du kein Schnellladen hast, ist das natürlich dann schon ein Unterschied, wenn du eine Langstrecke fährst und dann mit 22 kW dann vielleicht beim Laden doch nur knapp die Hälfte wartest, als wenn du 11 kW laden kannst nur, ne?
Klar.
Okay, ja, gut, wenn du nur 11 kannst, das ist aber schon gemein.
Gibt es das überhaupt?
Ja, wahrscheinlich so altes Marz oder so. Vielleicht.
Okay. Ja, gut. Ja, stimmt.
Christoph hat ja diesen Twingo und kann, glaube ich, auch nur AC, der kann gar keinen DC laden, der kann nur AC laden, aber auch mit 22 kW. Und sein Akku ist, glaube ich, auch nur 22 kW groß. Das heißt also, in einer Stunde ist das Ding einfach voll mit 22 kW. Insofern läuft so 10-80% sind dann auch 70% von einer Stunde. Von daher ist dann auch okay. Ist dann am Ende fast wie wenn wir mit 120 kW oder so an so einem Schnelllader nuckeln. Aber er kommt natürlich auch nicht so weit.
Ja. Also aufs E-Auto verzichten, never ever.
Ja, das ist, glaube ich, auch dieses Argument. Es ging ja neulich dieses Video rum, wo dieser eine amerikanische YouTuber da so aus seinen politischen Wutanfall in so ein Solarvideo gemantelt hat. Und da fand ich es auch tatsächlich clever, wie er das am Anfang geframed hat, wo er die Leute einfach über den Geldbeutel holt. Ja, dieses dogmatische E-Auto ablehnen, ja, hier was Trump mit seinem Electric Car Mandate, von dem er da immer schwafelt, was es nie gegeben hat. Die Leute müssen, glaube ich, einfach verstehen, dass sie da enormes Sparpotenzial haben, gell? Da wird sich dann immer aufgeregt, dass die Autos so viel Sprit verbrauchen und wie teuer das wieder ist und so weiter. Aber einfach mal einen Taschenrechner in die Hand nehmen und ausrechnen, was man da sparen könnte. Das scheint zu viel verlangt, weil da kommt dann die Ideologie irgendwie in die Quere. Also ich lade im Moment auch für 19 Cent mein Auto durch glückliche Umstände von dem Anbieter, der hier die Wallbox installiert hat, wo der Stromtarif allerdings fest mit verdongelt ist, kann ich auch nicht wechseln. Also wenn der mal die Strompreise ändert, dann habe ich ein Problem. Aber im Moment zahle ich 19 Cent. Und das ist selbst bei dem Bus, der ja jetzt kein besonders sparsames Elektroauto ist, das ist enorm viel günstiger als
unter 5 Euro auf 100, ne?
Ja, genau. Und das musst du halt erstmal hinkriegen. Klar, auf dem Papier kannst du so einen VW Polo wahrscheinlich irgendwo in diesen Größenordnungen fahren vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht.
Aber der macht doch noch nicht so viel Spaß wie so ein Bus.
Erstens das und zweitens ist es halt auch nur auf dem Papier. So im Alter, bei uns sind es halt so ungeschönte Alltagswerte. Ich gucke einfach auf das, was am Ende des Monats auf meiner Stromrechnung fürs Auto, da ich da einen eigenen Zähler habe und eine eigene Rechnung kriege, sehe ich das ja jeden Monat. Und da stehen dann halt so 58 Euro, 47 Euro. So, das ist dann so mein gesamter Monats-Autostromverbrauch. So, fertig. Peng, ein Fofi. Hm. Ja, das kannst du ja mal versuchen mit.
Ja, das war am Anfang immer so schwierig, wenn du dann denkst, oh, jetzt kommt die Stromrechnung, oh, 150 Euro im Winter, ach du große Güte, ist ja ganz schön viel, früher hatte ich nur 90 Euro Abschlag und dann denkst du, ja, aber früher hast du auch 200 Euro Sprit bezahlt, die sind da jetzt in den 150 Euro schon mit drin.
Genau. Exakt das, ja. Gut, ich glaube, wir sind der Kapitelmarke Bus-Update gerecht geworden. Ja. Matthias, ich hoffe, du hast erfahren, was du erfahren wolltest. Wenn nicht, stell noch ein paar Fragen in den Kommentaren. Können wir da nochmal schriftlich drauf eingehen?
Ja, oder wir reden auch gern weiter über den Bus. Das ist ja schon. Es macht halt einfach Spaß. Also, das ist schon.
Es ist ein teures, aber ein sehr schönes Auto, ja. Und für die Familie, glaube ich, schon wirklich gut. So, was haben wir noch auf der Liste?
Dead Jokes.
Ach je, okay.
Bist du bereit?
Ja. Wir hatten es ja vorhin von Schlafen, ne? Betten braucht man und im Zelt schläft man nicht so gut. Aber und Schlaftracking und so weiter, da habe ich jetzt den passenden Witz dazu. Es ist fast egal, wie gut du schläfst. Albert schläft wie ein Stein. Jetzt hätte ich ihn beinahe verdummt. Hätte ich ihn beinahe vernuschelt.
Pointe versaut.
Pointe versaut, ja. Okay. Einen vielleicht mehr für die Kinder. Obwohl, der muss man, das ist vielleicht doch nicht für die Kinder. Egal. Wo geht eine Kartoffel studieren? Auf die Akademie.
Krache.
Einen hätte ich noch. Der ist nicht für die Kinder. Der ist auch ein bisschen gemein. Der basht ein bisschen unsere Freunde von der anderen Seite der Erde. Wie finden Neuseeländer Schafe im hohen Gras? Unwiderstehlich.
Den kann ich morgen beim Lotsen nicht erzählen.
Nein. Solltest du für dich behalten. Deshalb mache ich das ja hier für dich.
Ja,
so.
Sehr gut.
Kommentar an schlechtewitze@sneakpod.de zu dem Thema, warum wir solche Witze hier machen. Weil ich kaum noch andere finde, außer solche Zoo-Dingen. Ich glaube, wir haben sie langsam alle. Es ist, wenn ich so auf die Suche nach Dad-Jokes gehe, ich begegne immer wieder Sachen, die ich hier schon gebracht habe. Es wird langsam weniger.
Naja, es wäre nicht die erste Kapitelmarke, die irgendwann aussteht. Ja,
ich habe neulich mal eine alte Sendung gehört, da haben wir noch den Jazz-Witz der Woche gehabt.
Oh, das ist aber schon lange her.
Mit Jingle und so, ja, es war aufwendig früher.
Mhm.
Ich glaube, es war diese KI-Witz-Zeit und jetzt, ja.
Jetzt sind wir bei den Dad-Jokes. Ein anderer Dad-Joke, den wir jede Woche machen, ist uns zu überlegen, was wir trainiert haben. Du bist ja jetzt endgültig raus, oder? Deine Abmeldung hat stattgefunden, oder?
Meine Abmeldung ist durch, ja. Ich habe mein Geld zurückerstattet bekommen und mein Urlaub ist gebucht und der ist angezahlt und das ist also sehr, sehr in trockenen Tüchern, dass ich nicht teilnehmen werde.
Okay, du stehst aber immer noch auf der Startliste drauf, sehe ich gerade.
Das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht im Griff haben, aber ja. Ich kann leider niemandem, den du jetzt noch mitnehmen willst, meinen Personalausweis leihen, damit er sich als mich ausgibt, weil ich werde ihn brauchen, weil ich muss eine Grenze überqueren.
Okay. Ja. Sehr gut. Aber wir sind ja trotzdem zu dritt, da mein Cousin mitmacht. Habt ihr es gehört? Hier dringen gerade zwei Katzen durch. Rennen wie Wilde. Die haben jetzt, ja, nach Mitternacht, da haben sie mal Zeit für ihre 5 Minuten und rennen hier wie die Wilden durchs Haus. Also, ja, mein Training war auch eher übersichtlich. Ich glaube, ich bin einmal Rad gefahren, aber dann habe ich mich mit Erkältung, ja, als Ausrede, nee, ich möchte ja gar keine Ausrede. Ich möchte ja schnell die 40, das habe ich jetzt aber heute in der Sendung, glaube ich, auch oft genug erzählt, dass ich mir endlich ein neues Fahrrad kaufen kann. Ja. Andi, dein Training?
Also die letzte Woche 145 Kilometer auf dem Fahrrad.
Alles Indoor.
Besessen. Alles, nee, da war eine 60 Kilometer Tour tatsächlich draußen.
Für die du beschimpft wurdest, die.
Dafür habe ich im Januar 622 Kilometer Indoor gefahren.
622 Kilometer.
Man muss wieder so langsam in Fahrt kommen.
Ja gut, aber wenn man ein 2.500 Euro Transformer-Fahrrad da rumstehen hat.
Das will ja auch genutzt sein.
Muss das ja dann, ja.
Ja, krass. Krass. Das ist, also.
So sieht's aus.
Wie viele Stunden sitzt du denn da auf dem Bock?
Warte, ich gucke gerade nach. Das waren insgesamt 1434 Minuten.
1434 durch 60.
23 Stunden.
24 Stunden sowas. In einem Monat.
Das heißt also, jeden Tag eine Stunde hast du bist schon drüber. Also das, ja, okay. Ja,
krass.
Sehr beeindruckend. Im Juni letzten Jahres waren es 3300 Minuten, also knapp 40 Stunden oder so.
Gut, aber da hast du ja auch eine Tour gemacht irgendwo hin.
So. Genau.
Okay. Ja. Gut, dass Daniel nicht beim Triathlon mitmacht, der wird uns nämlich auf dem Rad so nass machen.
Ja, der würde beim Schwimmen aber total abkacken.
Das ist ja das Schöne an diesem Dreikampf. Man muss
halt der könnte dann nur immer mit dem Deadjog kommen, ja, Fett schwimmt immer oben, aber schnell ist es nicht.
Ja, aber das Gute ist ja beim Schwimmen, also was bei den Distanzen, die wir da machen, du kannst ja faktisch gar nicht so viel Zeit verlieren, wie du beim Radfahren. Also, wie viel schneller warst du als ich, Stefan?
Zwei Minuten vielleicht?
Ja, sowas, genau. Ja. Und du bist früher Leistungsschwimmen, hast du früher gemacht und ich habe früher, war ich also ein treibender Korken. Und von daher, und da liegen dann 1,5-2 Minuten dazwischen. Also das ist Charmante, dass man da gar nicht so viel verlieren kann, selbst wenn man sich ganz dumm anstellt.
Ja. Genau, dann auf dem Rad ordentlich einen rausballern, dann ist natürlich wieder ernst. So. Abschließend, was schauen wir nächste Woche?
Ja, und da der Christoph nächste Woche wahrscheinlich nochmal aussetzt,
ja,
weil er immer noch quasi Land untersieht, was seine Arbeitsleistungsprobe, also er hat irgendwie Stress einfach.
Mhm.
Und dann geht das einfach wieder an dich zurück, Stefan.
Darf ich direkt wieder aussuchen?
Ja, dann bitte sehr.
Wir gehen zu Netflix.
Okay.
Schauen eine Komödie.
Mit George Clooney?
Nee.
Ah, okay.
Auf Empfehlung von der lieben Becky, One of Them Days.
Ha, den habe ich auch auf meiner Liste.
Sehr gut.
Muss ich den jetzt hier streichen?
Das kannst du streichen, gucken wir nächste Woche direkt.
Okay.
Ja. Sie hat auch sehr gesagt, gut, dass der Daniel den wohl als sein, also der Daniel als Daniel, nicht der Daniel als Bob, als seinen Film des Jahres hatte im Kultpässe-Jahresrückblick.
Siehst du mal. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber seit diesen wilden Regeln von Christoph führe ich ja jetzt hier so eine Pickliste, wo ich alles eintrage, was ich denn gedenke zu picken demnächst und wo ich dann immer da Track halten kann von diesen ganzen Regeln. Ob das jetzt hier die Regeln einhält, weiß ich nicht.
Aber ich glaube, da
er nicht da ist, darf er sich jetzt eh nicht einmischen. Hat jetzt hier nötigt uns ja hier so im Ping-Pong wieder die Sachen vorzuschlagen.
Was hatte ich hier? Rosenschlacht als letztes, glaube ich, oder?
Ja, dann hättest du es nicht gedurft, glaube ich, weil das Ding hat Comedy als Tag und der hat die Rosenschlacht bestimmt auch.
Oder habe ich immer
aber egal.
Egal.
Ist ja wurscht. Wir nehmen das jetzt einfach.
Ja, nee, den hast du vorgeschlagen.
Oh. Ach stimmt, die Rosenschlacht habe ich vorgeschlagen, ja.
Ja.
Ich habe mit House of Dynamite jetzt bei mir Thriller ist das, da hatte nur ein Tag und damit sind bei mir in der Liste aktuell 1, 2, 3, 4, 5 Filme, die ich hier drin habe, sind hier gerade blockiert.
Oh.
Skandal. Aber wir werden was finden, was wir nächste Woche gucken können und damit schwenke ich langsam in die Abmoderation über. Andi, danke, dass du bei uns warst.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
Mit reichlich Antworten auf Stefans Fitness-Tracking-Fragen und vor allen Dingen, als du vorhin gesagt hast, oder als der Stefan gesagt hat, nerdiger wird's heute nicht mehr und du meintest, warte mal ab. Ich würde sagen, da hast du delivered.
Aber hallo.
Okay, danke.
Das wurde noch nerdiger. Dem Nerd-Talk, wo man dich sonst hören kann, alle Ehre gemacht. Also Leute, die dich da hören wollen, bitte einfach beim Nerd-Talk mal abonnieren und klicken. Und ansonsten gerne natürlich bei uns wieder klicken und zwischendurch auf sneakpod.de gehen und dort Kommentare schreiben, so wie Matthias und Bullein hier heute in die Sendung gepurzelt sind und auch gar nicht die einzigen waren, die da kommentiert haben.
Fünf Kommentare letzte Woche.
Ja, da war. Also gut, die ersten zwei waren, weil du den Link vergessen hast. Genau, also, genau, da klickt ihr rein beim Nerd Talk, hört ihr rein und nächste Woche schaltet ihr wieder ein. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.